Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
Hallo, hier ist die 76. Ausgabe des Spieleveteranen-Podcasts, die erste im Jahr 2016. Fühlt sich alles schon ein bisschen angegriffen und abgenutzt an. Es ist ja auch schon hier Ende Januar bei unserer Aufnahme, aber wir haben dafür eine absolute Stargast-Sensation heute zu bieten. Eine unglaubliche familiäre Zusammenkunft live vor unseren Mikrofonen. Haltet schon mal die Taschentücher bereit. Ansonsten begrüße ich in unserer Viererrunde heute den Roland Austinat.
Ui, der Buchstabe R beginnt. Ich grüße ganz herzlich. Hallo.
Ja, und ich bin Heinrich Lehnhardt und jetzt muss ich schon Luft holen für unseren Doppelpack, denn wir plaudern heute außerdem mit den fantastischen, sensationellen Schnelle Brothers.
Schönen guten Abend.
Guten Abend, hier ist der Martin Schnelle und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann.
Das klang jetzt nicht wirklich überzeugend mit der Freude, aber wir kriegen das im Laufe. Aber du bist überglücklich, mal wieder mit deinem Bruder mitzusprechen, weil ihr habt seit 10 Jahren nicht miteinander geredet. Oder war das ernst gemeint oder ein Witz?
Das war ein Witz,
ja. Okay. Es waren nur 5 Jahre.
Nein, wir streiten jeden Tag und geben uns an die Gurgel. Das macht sonst keinen Spaß.
Ja, eben. Also ich wollte sagen, wann habe ich dich zuletzt mit dir geredet? Vor 3 Stunden oder so, oder?
Ja, kommt hin.
Habt ihr eine WG und so weiter inzwischen oder im gleichen Haus oder wie wohnt ihr da?
Nein, weit auseinander entfernt, nicht mal in Sichtweite. Also das ich muss auch schon sein.
Ja, also zusammen wohnen, ich glaube, das würde mit Mord und Totschlag enden.
Wir haben mal um die Ecke gewohnt. Also er wohnt da so in, sagen wir mal, 3 Minuten Gehreichweite und das war nicht gut. Das möchte ich nur mal betonen, das war nicht gut.
Auch so als damals, was ich, aber ihr habt doch zusammen gewohnt, als ihr noch Brüder im heimischen Haus wart oder so, bei den Eltern und so weiter.
Da frage ich mich heute noch, das war ein typisches Kinderzimmer mit einem Doppelbett, so ein Etagenbett. Und ich frage mich ernsthaft, wie wir das beide halbwegs überstanden haben. Also das ist wirklich unvorstellbar, was man als Kind so alles mitmacht.
Das war der Moment, in dem ich das Meditieren gelernt habe.
Das Schöne war, ich musste ihn ja nicht immer sehen. Er hatte das Bett oben, wenn ich unten war, dann war er nicht da.
Also ich sehe schon,
wir werden ganz genau so.
Wir werden heute viel Freude haben an dieser Dynamik. Und ich glaube, zum ersten Mal haben wir Blutsverwandte im Podcast. Ich glaube, wir hatten also Geschwister oder so Vater-Sohn, hatten wir alles noch nicht, oder? Kann ich mich nicht erinnern.
Nee, ich bin mit keinem hier verwandt oder verschwägert und so, daher kann ich das verneinen.
Okay, also wenn das...
Weiß man's immer?
Also wenn's gut ankommt, dann ist nächste Woche ist dann die Mutter von Roland mit dabei.
Oder wir holen deinen Hund als Mikro, Heinrich.
Okay, also, wer es noch nicht gemerkt hat, es gibt mehr als einen Schnelle. Mick ist ja öfters bei uns in der Runde und heute als Stargast also auch noch Martin und... Ich bin auch immer wieder ganz fasziniert, dass keiner mal je versucht hat, so ein Mario-Klon rauszubringen mit dem Namen, die Super Schnelle Brothers. Ist das ein Witz, den ihr öfters gehört habt im Laufe der Jahrzehnte?
Eigentlich nicht, aber es gab mal Mick im Zauberschloss. Das war so ein Hüpf- und Springspiel, aber da gab es nur mich drin. Auf Martin hat noch keiner gesetzt damals.
Das Problem wäre jetzt auch, wenn es sowas wie Super Schnell Brothers wäre. Also ich schätze mal, einer von uns beiden ist ja schon bildschirmfüllend. Beide zusammen passen nicht drauf.
Man darf ja keine zu schweren Spiele machen, also deshalb.
Und wir werden sicher noch viel Freude haben, weil die Schnelle Brothers, die haben ja nicht nur mal zusammen ein Kinderzimmer sich geteilt, sondern, apropos Kinderzimmer, die haben auch mal zusammen beim Schoker Verlag in einer Redaktion gearbeitet und dann haben sich ihre Wege zwar getrennt, aber sie haben beide dann mit der Zeitschriftengeschichte der 90er Jahre viel zu tun. Also so als Mick bei PC Player ging, dann kam Martin und das wollen wir heute mal alles ein bisschen rekonstruieren. Und ich würde sagen, fangen wir doch mit 2 kleineren Sachen an. Vielleicht, Martin, mach du mal kurz eine Selbstvorstellung nach dem Motto, seit PC Player, was hast du in deinem Leben gemacht in unter 3 Minuten?
Ich will es versuchen. Also nach PC Player, nachdem leider es die Zeitschrift nicht mehr gab, war ich eine Weile bei Chip Online und danach bei einem Linux-Verlag in München. Und da habe ich dann eine ganze Weile lang mit auch Linux-Rechnern arbeiten dürfen und festgestellt, meine Vorurteile über Linux stimmen alle, jedes einzelne. Naja, danach habe ich eine Weile frei geschrieben, habe dann jetzt zuletzt bei einer Firma gearbeitet, die Kabel für den Veranstaltungsbereich herstellt, also Musikkabel, Lautsprecherkabel, Mikrofonkabel. Ich habe ja auch hier eins natürlich von denen. Und danach habe ich mir jetzt aber überlegt, ich möchte gerne auch mal was anders machen. Ich bin jetzt, wir sind gerade dabei, wir haben ein Musikprojekt, ne? Das ist Elektropop. Da habe ich eine Sängerin gefunden, die ist ausgebildete Pianistin und Sängerin. Also von daher ganz hervorragend. Und
wie findet man eine Sängerin? Dumme Frage, so über eine Kleinanzeige oder mal angesprochen in einer Bar?
Hey,
oder?
Süße, ich bin nicht groß raus.
Das würde mich mal wirklich interessieren. Wie findet man Sängerinnen?
Also in einer Bar, sowas traue ich mich doch nicht. es gab ja früher mal den guten Tipp, die Musikfachhandlungen unsicher zu machen, überhaupt, wenn man auf der Suche nach Musikern ist. Aber Tatsache ist, ich habe diese Sängerin tatsächlich per Kleinanzeige gefunden. Ne, sie hat selber eine Anzeige aufgegeben, dass sie Synthie-Pop machen möchte, durchaus auch im Stil der 80er, so wie ich das auch gern machen wollte. Und naja, wir haben uns dann getroffen und festgestellt, ähnliche Vorstellungen. Und seitdem arbeiten wir zusammen. Wir haben jetzt im Dezember ein Musikvideo produziert. Wir wollen, wir sind da gerade dabei, unsere Webseite zu basteln. Die Gruppe heißt The Diamond Thread. Und das wird jetzt auch nur noch Wochen dauern. Ich habe den Rohschnitt von dem Video gesehen. Wir sind alle ganz begeistert. Und also da wird man noch einiges von hören, da bin ich mir ganz sicher.
Diamond Thread, die Diamantenbedrohung oder?
Das habe ich mich auch gefragt.
Diamond Thread, also die Diamantader. Genau.
Ah. Wie realistisch geht man denn an sowas jetzt ran im Sinne von, davon kann ich die Miete zahlen oder ist das wirklich so ein Hobby-Ding, wo man sagt, heutzutage Musik links, rechts überhaupt, also dass da was was Kommerzielles draus wird, ist eher unwahrscheinlich? Oder wie sind denn die Erwartungshaltung?
Also es ist natürlich immer grundsätzlich so solche Sachen wie, auch wenn man gerne mal Romano werden möchte oder man hat jetzt da seine Volk-CD produziert, das sind natürlich immer Sachen, erwarten, dass man davon leben kann, würde ich nie. Die Sache ist, es ist halt so, wenn man halt hingeht und feststellt, es läuft besser und es läuft weiter besser, das wäre natürlich schon eine Sache. Ne? Es ist halt so, wir haben halt einfach mal angefangen und geschaut, was passiert. Und bis jetzt passiert halt immer mehr und immer weiter. Und ja, deswegen bin ich recht zuversichtlich, dass wir, keine Ahnung, 2-3 Monaten die Charts stürmen werden. Sommerhits, ja, ein Weihnachtsalbum.
Jetzt mit dem Auftritt im Spieleveteranen-Podcast, das ist ja, jetzt wo es Wetten, dass nicht mehr gibt, ist das ja das Wertvollste, was dir eigentlich passieren kann für so eine Promo.
Deswegen bin ich euch auch so dankbar, dass ich heute hier sein kann.
Aber wenn du dann irgendwelche Grammys in 1-2 Jahren entgegennimmst, dann kannst du uns schon mal kurz erwähnen bei deiner Dankesrede. Nicht vergessen.
Mit Tränen in den Augen werde ich das tun.
eine Sache noch, der leider unlängst zu früh von uns vergangene David Bowie hat ja schon vor 20 Jahren gesagt, in 20 Jahren, also heute, werden die wenigsten Leute Geld machen mit Schallplattenverkäufen und so Geschichten. Die meisten werden eben halt Uhren und dann eben Konzerttickets verkaufen. Macht ihr auch sowas? Geht ihr auf Tournee oder geht ihr auf irgendwie Deutschland oder wenigstens so bayernweit oder tretet ihr dem auf und führt eure Sachen auch live vor oder ist es noch schwierig ein bisschen?
Es ist im Prinzip so. Aufgetreten sind wir bisher noch nicht. Wir werden, sobald wir, ich sag mal, diese passenden Promotionsinstrumente haben, schauen, wie wir dann auch von Publikum auftreten können und da dann zu zeigen, dass man Elektropop auch tatsächlich live spielen kann.
Geh doch zu DSDS, die nehmen jeden inzwischen, wirklich jeden.
Apropos, pass auf, DSDS, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt spielen wir doch mal nur ein paar Sekunden mal an von A Diamond Thread. Ich komme wirklich vor wie ein DJ langsam. Ey, und jetzt hat er bald auf Tour in Deutschland. Ja, mal gucken, wie das ist mit unserem. Und dann dürfen wir vielleicht angeführt von Mick, dann kommentieren wir das mal kurz. Machen wir doch mal hier Spieleveteranen suchen den Superstar.
Also, die DSDS-Jury, sehr schön.
Genau, also dann
das mache ich mal gern.
Kurz anspielen und dann hörst du unsere kompetente, sachliche Kritik.
Alles klar, dann hört ihr jetzt Diamond Thread und den Titel Consider.
Naja, also Helene Fischer oder Vanessa Mai ist es jetzt nicht, aber die Musik ist gar nicht so schlecht. Das ist so ein schöner, netter Groove. Das kann man sich gut anhören. Und ja, die Sängerin. Okay, ich bin da ehrlich gesagt eher gespannt aufs Video. Wie sieht denn die so aus?
Lange blonde Haare, schlank.
Okay,
also ich fand den Disco-Groove jetzt eigentlich auch sehr überzeugend. Tut mich durchaus so an meine Jugend erinnern. 80er Jahre, bestes Jahrzehnt für Musik. Brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich fand jetzt auch den Gesangsstil, sagen wir es mal, gewöhnungsbedürftig. Aber es ist mal was anderes. Aber da müsste ich mich damit noch beschäftigen. Aber zum Geschirrspülen und so kann ich mir das ganz gut vorstellen. Da geht das sicher leicht von Hand, oder?
Also die Musik ist klasse. Ich denke mir, das ist gut, wenn weiß nicht, auch zum generell Hausarbeiten mit gutem Groove ist immer was Gutes oder zum Auto auch super. Bei der Stimme sagen wir mal so, es ist nicht ganz so mein Ding, aber sie ist auch weltberühmt geworden mit ihren Tracks und die hat ja nun auch jetzt eher eine sehr, sehr ungewöhnliche Stimme, die nicht jetzt dem großen Stock Aitken Waterman Pop der 80er Jahre irgendwie entsprechen würde. Also von daher bin mal gespannt, wie ihr auf andere Tracks eurer Combo.
Okay, das war jetzt alles so ein bisschen so höflich ausweichend. Martin, du hast dich jetzt damals mitgeschrieben. Das waren jetzt super wertvolle Hinweise, oder?
Ja, selbstverständlich.
wir müssen dich mal mit dem Chris Hülsbeck zusammenbringen. Dann könnt ihr mal irgendwie so ein Superstar-Duett machen oder so ähnlich wie heißen sie, die jungen Leute, Beyoncé und
We Are The World und so weiter.
Zusammen. Featuring, genau.
Ja, der Chris, der kann auch nicht so singen wie ich, ne?
Also, singen kann man das nicht nennen.
Nee, also es hat ja einen Grund, warum ich eine Sängerin habe.
Das ist vielleicht ganz gut so. Du hast du es mal je selber versucht oder?
Ja, oder leider. Es ist wirklich so. Wenn man sich selber singen hört, dann stellt man fest, man hört sich selber doch irgendwie anders. Als ob man im Kopf so ein eingebautes Autotune hätte, was dafür sorgt, dass man sich selber, ach, das ist doch eigentlich ziemlich gut. Und dann hört man sich das so an und dann stellt man fest, nee.
Das eingebaute Autotune.
Ist dann echt der DSDS-Vorsing-Effekt, wenn Leute denken, sie klingen gut oder machen mal Kopfhörer aufsetzen und dabei noch entdecken, sie sind der Rockstar und eigentlich ist es dann eher jämmerlich so ein bisschen, ne?
Ja, also ich sag mal so, ich meine, bei DSDS, da tauchen dann oft noch Leute auf, das ist also dann wirklich jenseits von gut böse, also ich meine, ich behaupte von mir, ich treffe zumindest immer noch so halbwegs den Ton. Ich spiele ja auch noch in so einer Rock-Coverband und da bin ich dann Backing Vocals und ich sag mal so, es krampft sich nicht gleich in den Gehörgängen alles zusammen. Die Katze rennt nicht weg. Also
die ist wahrscheinlich nur hungrig.
Bitte ja, nicht zu viel die drauf ist ein. Ohnmächtig.
Wie heißt denn die Coverband?
Die Coverband heißt Common Reason, aber die wird vermutlich auch nie aus dem Proberaum rauskommen.
Haben solche eingeschossen oder was?
Ja, so ungefähr. Also ich meine, es ist so. Man spielt und wenn man sich dann spielen hört, dann man möchte irgendwo auftreten, dann sollte es ja vielleicht auch gut sein. Ne? Und ich sag mal, da ist das Problem, dann hat man dann mal einen Gitarristen, der was taugt und der überlegt sich, ach, ich könnte in die USA ziehen. Dann hat man einen Sänger, der was taugt und der kommt aus den USA und sagt aber, ach Gott, ich schaff's gesundheitlich nicht mehr. Und naja, das sind alles, ich meine, immer so Rückschläge und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da jetzt auch ein anderes Projekt habe, wo dann tatsächlich mal was vorwärts geht.
Ist ja wie bei den Beatles, dann gibt es auch die Freundin von dem Lead-Gitarristen und die sagt, Mensch, hör doch auf mit der Band und so weiter. Die haben doch alle, die wollen dich nur ausnutzen und so. Hochspannend.
Ist dann doch schön, wenn man eine gesunde Freundin hat.
Du wirst lachen. Einer von derjenige, der die Band eigentlich mit mir zusammen gegründet hat, da war es dann tatsächlich so, dass die Frau, nachdem die geheiratet haben, gesagt hat, ja, also wir wollen jetzt, du kannst jetzt aber nicht hier einmal in der Woche da hingehen und mit deinen Freunden da Bier trinken und was spielen. Und nein, das geht nicht mehr. Und naja.
Oh, war ja.
Ich hoffe, die Ehe hat nicht gehalten. Das klingt ja ziemlich bescheuert.
Das weiß ich jetzt. Die sind auch weggezogen.
Was ist das? Bloß weil sich jemand leichtfertig verheiratet, können wir mal eine Sondersendung zu dem Thema machen, heißt das ja nicht, dass er kein freier Mensch mehr ist.
Also, richtig, bitte dein Leben aufgeben, bitte alle Leute, die du kennst, verleugnen, gehst du noch mit mir was machen. Wäre nichts für mich, auf keinen Fall.
Sei froh, wenn er mit seinen Kumpels Musik macht, statt in der Bar irgendwelche Mädels aufzureißen.
Mhm. Ja, das sehe ich. Das
oder, sehe ich nicht. Oder Tag und Nacht diese Computerspiele zu spielen. Ganz schlimm.
Ja, furchtbar.
Apropos, eleganter Übergang, Rockstar, John Romero, den kennt man vielleicht vom Namen her, das ist ja einer der Originalgründer von id Software und einer der, eine der beiden Hauptpersonen bei der Kreierung von Doom, zusammen mit John Carmack. Und John Romero, und das muss ich unbedingt erwähnen, der hat wirklich nach, was hat er getweetet? Zum ersten Mal seit 22 Jahren hat er wieder ein Doom-Level designt. So aus Spaß an der Freude. Und zwar, er hat die letzte Mission der ersten Doom-Episode, das war die Shareware-Version, hat er sehr gründlich überarbeitet, E1M8. Und ich hab neulich mich erst wieder durch Doom gespielt für eine GameStar-Geschichte, unauffälliger Hinweis. Und das ist quasi ein Bosskampf und nicht viel mehr. Es ist also ein ganz, ganz kurzer Level. Und was Romero gemacht hat, E1M8B nennt er es, ist also ein Riesenlevel jetzt geworden. Also es gibt immer noch einen Bosskampf, aber hat halt viel mehr Räume und Gegner und alles möglich gemacht und wirkt alles sehr kompetent und spaßig. Und mir ist ja selber aufgefallen, also Doom hatte ich noch sehr dunkle Erinnerungen, das kann man echt noch spielen. Und er hat sich eigentlich wirklich sehr, sehr gut gehalten für ein Spiel.
Also man guckt sich das an und da kommt wirklich über dieses klassische Doom-Gefühl auf. Ich weiß, also Doom war wirklich so eines der ersten Spiele, wo man tatsächlich mal bei so einem Computerspiel, also ich zumindest, aufgeregt war und so ein bisschen Angst hatte, so nach dem Motto, oh, was lauert denn hinter der nächsten Kiste? Ich meine, zu dem Zeitpunkt waren Kisten in Level natürlich noch neu, aber da, also das war schon eine Offenbarung. Und ich meine, das jetzt wieder, ich sag mal, noch feintuned und ordentlich gemacht zu sehen, das ist schon mal erfüllt einen mit Freude.
Jetzt mal ehrlich, das kann man doch nicht mit der Maus spielen, oder?
Doch.
Echt?
Also es hat keinen freien Mauslook. Du musst dich dran gewöhnen. Du kannst dich nicht frei nach oben und unten oben gucken. Aber nach 10, 15 Minuten geht's. Also im ersten Moment ist man schockiert. Es schränkt natürlich ein. Du kannst also wirklich nur geradeaus schießen. Aber ist für den Spielspaß gar nicht so tödlich, wie man meinen könnte.
Ja, mein Gott, ich meine, ich hab früher Doom mit der Tastatur gespielt und ich meine, das waren ja noch bevor diese Quake-Strafing-Orgien anfingen, ne, und das hat schon Spaß gemacht, also auch wenn ich es heute, also ich hab ehrlich gesagt, ich hab Doom 1 und 2 immer noch in einer lauffähigen Variante auf meinem PC und so zuweilen gucken wir sich das an, ne, und denkst du, das war eigentlich gar nicht so schlecht. Das erinnert mich auch noch außerdem daran, ich hatte mal John Romero persönlich getroffen in einem Deathmatch. Das war zu der Zeit,
also als... In 3D so richtig, nicht so online, sondern wirklich getroffen in Farbe und
richtig,
langen Haaren.
Also in 3D, in Person, real. Das war so zu dem Zeitpunkt, als Eidos ja, diese große Iron Storm Geschichte, eine Promotion-Tour in Deutschland gemacht hat, weil die ja davor relativ schlechte Presse gekriegt hatten, so von wegen Geldverbrennung und es kommt nichts.
Das war Daikatana, das war ja auch so die Jahre schon zu spät. Ich glaube, da war das schon, ne, das war ja mal angekündigt für, keine Ahnung, irgendwann und 3 Jahre später war es immer noch nicht fertig.
Ganz, ganz kurzer Hintergrund für alle vielleicht zu spät geborenen. Ironstorm war die Firma mit Edeldesignern von eben John Romero bis eben alle möglichen aus dem Raum, Großraum Texas, Austin, die Hall. Halt, genau, die Todd Hall, dann sollte ja auch nicht nur ein Shooter entstehen, sondern auch nochmal ein Rollenspiel und dann auch Deus Ex ist in dem ganzen Dunstkreis auch nochmal entstanden. Das war schon ein Riesending halt, dass die gesagt haben, so, wir holen mal richtig Kohle auf den Tisch und werden tolle Spiele programmieren, aber die kamen halt eben alle deutlich zu spät und deutlich, ja, qualitativ waren die nicht so dolle.
Ein Problem war dann auch der Technologiewechsel, weil Romero hatte dann irgendwann die Quake 2 Engine gesehen und dann gesagt, oh, wir müssen jetzt alles wieder umstellen und werde weniger von vorne anfangen. Also, da gab es viele Gründe, warum Daikatana eine problematische Entwicklung war. Aber anyway, also du warst also nicht bei Einstop, sondern der Berg kam zum Propheten, also der Romero war auf Pressetour in Deutschland.
Das war in Deutschland, richtig. Ich hab auch mal die Einstorm-Räumlichkeiten gesehen. Also ich sag mal, die hatten solche Geschichten, die saßen auf dem Top des Chase Towers in Dallas, das höchste Gebäude da. Und die hatten, obendrauf war so eine Art Glasbungalow, ein zweistöckiger. Und weil jetzt die Sonne von oben so reinschien und die Leute auf den Monitoren blendeten, hatten die dann oben alles mit schwarzem Sand abgedeckt. Also es war tatsächlich schwarzer Sand. Ja, und die hatten ein eigenes THX-Kino, die hatten einen Tekken-Automaten da stehen, eine riesige Kühltheke mit Softdrinks aller Art. Naja, leider konnten wir da Daikatana noch nicht spielen und das war dann aber dann 2-3 Monate später war diese Tour und da haben wir dann mal mit 8 Leuten die Daikatana-Level, die zu dem Zeitpunkt fertig waren, dann mal gespielt und naja. Und wenn man John Romero heißt, wenn man nicht nach hinten guckt und der Schnelle steht da mit dem Raketenwerfer, ja, da war er weg.
Oha.
Ein leicht irritierter Blick.
Okay, aber er hat es mit Fassung getragen.
Er hat es mit Fassung getragen.
Er hat es dir nicht krumm genommen. Er,
nein, überhaupt nicht. Also, da war
er hat dann zurückgeschossen wahrscheinlich.
Das hat er auch getan, mehrfach.
Er hat seitdem kein einziges Spiel mehr angefasst.
Das ist der wahre Grund,
seitdem man keinen mehr Erfolg hat.
Ich meine, der wahre Grund, warum Daikatana, weil nach diesem Treffer, im wahrsten Sinne des Wortes, war er so deprimiert, da hat er jeden Lebensmut verloren.
Ich vermute,
da war er ein anderer. Hatte der nicht auch so ein Ferrari oder sowas?
Der hatte einen Ferrari.
Ja, ich glaube, der Carmack hatte angefangen mit den Ferraris von der Wolfenstein-Kohle. Oder war das Commander Keen-Geld? Ich glaube, vom Commander Keen-Geld hat sich Carmack eine Next Workstation gekauft und mit Wolfenstein hat genug Kohle gemacht in den ersten Ferrari. Und ich glaube, Carmack war der Erste und Romero hat dann auch angefangen mit den Ferraris, was man halt so macht.
Ja, was man macht.
Ja, das Nächsten.
Unser Eins war ja damals schon ganz aufgeregt, wenn es mal einen Golf als Firmenwagen gab.
Aber wenn die erste pünktlich kam, war ich aufgeregt und nicht zu spät gekommen ist.
Im Winter vor allen Dingen.
Ganz genau.
Carmack war ja auch der Erste, von dem ich wusste, dass der sich den Flughafen in Dallas, Landebahn, nachts gemietet hat, damit er seinen Wagen auch mal ausfahren konnte. Sowas hat er gemacht.
Nicht schlecht.
Nicht verkehrt.
Kann man schon machen.
Jetzt sag mal, der neue Doom-Level ist denn mit der alten Engine gebaut? Dieser 2,5D-Engine ist denn irgendwie, weiß nicht, Unreal Engine gebaut worden?
Das ist das alte Ding. Das kannst du dir also wirklich downloaden und dir reinziehen in dein altes Doom.
Cool.
Also Carmack, ich werde es verlinken. Carmack, sage ich schon. Romero hat das alles gepostet. Und wie gesagt, also wer jetzt wieder in Doom-Stimmung kommt, kommt ja auch bald das Neu-Doom. Aber also das Alt-Doom hat immer noch einen gewissen Charme, auch wenn aus heutiger Sicht die Grafik, man guckt sich das an und sagt, man, davor haben wir uns davor gefürchtet damals, aber es war damals das unglaubliche, brutale Gewaltspiel mit den skalierten Pixeln. Ja, ja.
Wir waren jung und hatten ja nichts anderes.
Mhm. Genau, und also auf jeden Fall sehr sehenswert. Und übrigens mein Geheimtipp, das habe ich mal dann irgendwann noch mir noch geleistet, das kostet auch gar nicht mehr viel und geht auch öfters mal on sale. Es gibt von Doom 3 die BFG, also Big Fucking Gun Edition. Und die enthält neben dem überarbeiteten Doom 3 Doom 1 und 2 als anwählbare Bonusspiele. Läuft alles wunderbar auf modernen Windows-Systemen. Also wer jetzt da Doom Nachholbedarf hat, wirklich für wenig Geld so die komplette Original Doom Trilogie. Gibt's also auf allen digitalen Download-Plattformen sehr zu empfehlen.
Apropos Remake, da fällt mir noch ein, es gab mal vor, ich weiß gar nicht, Jahren gab es ein Spiel namens, hilf mir bei der Aussprache, Valkyra Profile. Das war ein Spiel von Sega, eigentlich eine Art Rollenspiel, aber dann auch wieder so mit so quasi 3D, auch apropos 3D, 3D-Shooter-Elementen. Stellt euch vor, wie Heidi im Zweiten Weltkrieg so ein bisschen. Die ganzen Figuren hatten alle so diesen japanischen Miyazaki-Look. Und es ging halt drum, nur wenig verdeckt eigentlich die Geschichte des Zweiten Weltkrieges, und du spielst sie halt auf der Seite der Resistance in Anführungszeichen. Das sind dann eben alles so Teenager, die fahren dann aber nicht jetzt irgendwelche typischen Sachen, sondern die fahren wie Panzer und so eine Mischung aus Heidi, Steampunk und allem drum und dran. Und du konntest halt eben, nachdem du die halt alle deine Jungs betreut hast und so, die sind neu eingeladen worden, die trainiert und so, gehst dann in die Front. Und dann musstest du teilweise bis wirklich mehr Frontenkämpfe führen. Du musstest sagen, okay, wer aus meiner Truppe geht zuerst dahin, wer geht dahin und auch welche Eigenschaften. Der eine mag irgendwie so ein Heavy sein, der nur schwere Waffen bedienen kann, wieder ein anderer kann weiter rennen, wieder ein anderer ist ein Spion, der sich ein bisschen besser tarnen kann. Und Clou war dann eben, du bist ganz bisschen rundenbasiert gelaufen, du konntest dann pro Person, weiß nicht, ein paar x Schritte machen und dann eine Aktion, und dann hat der Gegner seine Aktion gemacht. Also wirklich eine sehr, sehr coole Mischung aus eben so den japanischen Zeichentrickstil, Zweiter Weltkrieg, Heidi und Final Fantasy Tactics mal so gesprochen. Und das Ganze eben in der
3D-Grafik. Ich wollte gerade sagen, das klang ein bisschen fast nach XCOM, was ja auch wieder am Zurückkommen ist. Also so mit Aktionspunkte und verschiedene Charaktere.
Genau. Und das kam raus damals für PS3 vor ein paar Jahren. Dann gab es im vorletzten Jahr die PC-Version. Gibt es auch noch auf Steam immer noch zu kaufen. Sehr zu empfehlen. Auf Steam gibt es sie mit allen Bonusinhalten noch und so. Und jetzt sagt Sega, wir machen nur für Europa, spannenderweise, eine PS4-Fassung. Das heißt also, wer eine PS4 hat und wer das noch nicht hat und wer liebsten sowas mal auch mal im Sofa vom großen Fernsehapparat spielt und nicht wieder am PC sitzen möchte, da soll es das wohl dieses Jahr geben. Und mich zuckt schon ein bisschen halt, weil ich habe das PC-Ding gerne gespielt damals halt, aber es kam ursprünglich von der Konsole, PC lässt sich gut bedienen, aber auf der PS4 nochmal eben mit einer höheren Auflösung und nochmal eben auch mit allen Bonusinhalten. Möglicherweise kriegen die mich dann dazu, das Ding nochmal ein drittes Mal mir ins Regal zu stellen.
Bin ich denn eine PS4, Alter?
Okay, also das ist keine Fortsetzung, das ist ein Remake.
Genau.
Und auf dem PC ist das Valkyria Chronicles?
Jetzt habe ich den Nachnamen, was den Nachnamen. Den zweiten Teil wahrscheinlich verhunzt, weil Valkyria Profile war ein PS1-Rollenspiel, werden jetzt alle sagen. Der Aussehen hat schon nicht mehr alle Tassen im Schrank.
Alle Panzer im Regal.
Latten an Zaun.
Ich werde das mal eruieren und dann im Laufe des Podcasts bekannt geben, wie das Spiel heißt in Deutschland.
Okay, gut. Also und das hast also ich habe das nie gespielt, aber du kennst das noch von früher und
das. Ich habe das auf PC am meisten gespielt. Ich habe auch die PS3-Version hier zu Hause, genau. Mhm. Valkyria Chronicles, genau. Es gab einen ersten Teil und es gibt einen vierten Teil sogar schon irgendwie. Also die Version jetzt ist die Remastered-Version, die jetzt erscheinen soll. Und angeblich gibt es eben halt in bisher leider nur in Japan halt noch wirklich Teil 2, 3, 4 und so weiter, aber diesen Remaster-Teil, der jetzt rauskommen wird für PS4, den gibt es nur in Europa und den gab es eben halt schon vorher auf PS3 und auf PC. So haben wir es. Valkyria Chronicles.
Okay, gut. habe ich uns auch mal auf die Steam-Wunschliste gepackt.
Und du, auf jeden Fall, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Also es ist ganz, ganz toll gemacht. Sega selbst nennt es irgendwie Tactical Role-Playing Third-Person-Shooter. Also es ist wirklich eine Mischung aus allem und es geht recht langsam los. Zu Anfang siehst du auch nochmal die Geschichte und so und dann werden halt deine Teammitglieder referiert und da geht es teilweise auf so ein Dorf und dann werden halt von den bösen Nicht-Nazis, aber das ist halt die wie heißt das, die osteuropäische imperiale Allianz kämpft gegen die Atlantische Föderation und du bist dann der Mitglied in Frankreich eben Resistance, die gallische Miliz und so und ja, ist wirklich ganz, ganz wunderbar. Also wenn ihr euch an das alte Video noch von Aha erinnert, apropos Veteranen, Take on Me, diese Zeichentrick mit Bleistift schraffierten Szenen in dem Video, so werden viele Szenen auch in dem Spiel dargestellt. Also kann ich wirklich äußerst empfehlen.
Jetzt muss ich doch noch mal kurz mit XCOM kommen, woran mich das jetzt von der Beschreibung her ein bisschen erinnert hat. Was wir jetzt in diesem Podcast jetzt nicht unterbringen, ist der Doppelschlag X-Files und XCOM 2. Also XCOM 2 erscheint jetzt eine Woche nach unserer Aufnahme. Ist also sicher ein Rundentaktikspiel, auf das sich viele Leute freuen. Aber also in der Runde hat es noch keiner gespielt. Jörg hat, glaube ich, eine Preview-Version gespielt, aber der musste kurzfristig wegen... Was war seine überzeugende Ausrede?
Oh, Retro-Gamer war die Entschuldigung, richtig.
Retro-Gamer, Druckereitermin, das sowas ist ernst zu nehmen.
Willst du Dschungelcamp also, gucken, mein Gott.
Ja, oder beides gleichzeitig. Und was ich irgendwie ganz amüsant finde, ist, es lief jetzt bei uns vorgestern auch die erste Folge der neuen Staffel von Akte X, die X-Files. Ich habe das noch nicht angeguckt. Und das ist jetzt ein lustiger Zufall, als Microprose 94 das erste XCOM-Spiel veröffentlicht hat, in Europa unter dem Namen UFO. Und da gab es so diesen lustigen Zufall, dass also wirklich wenige Monate vor Verkaufsstart lief die TV-Serie Akte X das erste Mal in den USA an die X-Files. Und da hat ja manch einer vielleicht noch gedacht, oh, das ist ja so ein Rip-Off oder inspiriert und die hängen sich da dran, aber das ist Blödsinn. Also das erste XCOM-UFO-Spiel, daran wurde, ich glaube, seit 91 ja schon gearbeitet. Und das war ein fantastischer Zufall, weil der Julian Gollop, der Entwickler, hat mal irgendwann auch gesagt, also das hat uns sicher nicht geschadet, gerade in den USA mit den Verkäufen, dass auf einmal diese fliegenden Untertassen wieder so ein Medienthema waren, weil diese neue TV-Serie, die X-Files, weil über die jeder geredet hat. Und jetzt finde ich den Zufall so genial, wenige Jahrzehnte später, also wirklich 1-2 Wochen bevor ein neues XCOM-Spiel erscheint, was haben wir? Puff! Das Comeback der X-Files im Fernsehen. Also ich bin sehr drauf gespannt, aber wie gesagt,
und was,
noch nicht angeguckt.
Was sagen wir dazu? Ein Zufall?
Sehr gut.
Vielleicht sind da doch höhere Mächte im Spiel und was der ein oder andere vielleicht sogar jetzt noch vom Namen her kennt, es gab eine TV-Inspiration für das allererste XCOM-Spiel, aber das war eine ganz andere. Das war eine 70er-Jahre-Serie aus England, die hieß UFO und da kann ich mich noch ganz dunkel dran erinnern, klein Heini. Da habe ich mich also furchtbar befürchtet, da war ich noch sehr jung, als das im deutschen Fernsehen zum ersten Mal lief. Das war also auch, da kam so ein bisschen diese Idee her, dass also Außerirdische versuchen zu landen und wir versuchen, das abzuwehren, aber gleichzeitig wollen wir nicht, dass eine Panik in der Bevölkerung ausbricht, also möglichst diskret.
War doch von dem Gary Anderson gewesen, der hat doch dann auch danach Mondbasis Alpha 1 gemacht und dann auch dieses Thundercats mit den Figuren halt, die auch immer so, der hat immer so ein Abo auf Weltraumserien gehabt, die waren gar nicht schlecht länger.
Ich weiß, das kam auf dem dritten Programm, immer im Wechsel mit Time Tunnel. Das durfte ich aber nicht gucken. Ah, ja. Das kam immer um 9, da war ich zu jung.
Aha, das heißt, Mick musste ins Bett, aber Martin durfte gucken. Was ist eigentlich der Ältere von euch?
Das ist wohl der Mick.
Na, ich. 6 Jahre sind dazwischen. 6 Jahre war ich ein glückliches Einzelkind. Glücklich. Ich habe nie gesagt, ich will einen Bruder haben. Nein!
Du warst die Sorte Kind, die dann die Eltern gefragt hat, ob man das Brüderchen nicht gegen einen Welpen oder ein Kätzchen umtauschen kann.
Oder gegen einen Atari.
Meine Frage war, was ist das denn? sie damit ankam.
Und die Eltern waren etwas irritiert oder sagten, ja, das geht schon über die Jahre sich irgendwie wieder bei.
Nein, sie hat mich vorher schon vorbereitet. Das ganz so schlimm war es nicht. Außerdem am Anfang war ja nicht, da hatte ich ja mein Zimmer immer noch für mich, so als ein kleiner Baby. Die sind dann ja bei den Eltern meistens untergebracht. Aber das änderte sich. Und ich habe es überlebt, glaube ich, auch.
Ja, vor allen Dingen, als ich 18 war, immer noch gesagt, dass wer ist das?
Ja. Dreimal habe ich ihn ausgesetzt, aber er kam immer wieder zurück.
Und Martin, wann erscheint eigentlich deine Autobiografie, wo du diese qualvolle Jugend mal enthüllst und Nick an allen die Schuld gibst?
Ja, ich verhandle ja noch mit dem Kopfhack.
Nee, ist das nicht Ding, so eine Diplomarbeit gewesen vor 10 Jahren von so einem Psychiater?
Du meinst eher von einem Psychopathen.
Meine Kernfrage wäre dann, wenn ihr euch doch irgendwie mal näher als an anderen Tagen steht, wie kam es denn, dass ihr euch dann beide in den Joker-Verlag gegenseitig reingezogen habt? Halt dann da? Hätte nicht der Mick sagen können, jetzt bin ich im Joker-Verlag und hab dann mein Refugium gefunden. Endlich habe ich ein Zimmer für mich alleine, wo ich halt nicht mehr meinen Bruder über mir oder unter mir irgendwie miterleben muss? Oder wie kam das?
Ja, du glaubst doch
ich nicht. Ich hatte ja sogar eine eigene Wohnung.
Ja, ich meine, ihr glaubt doch nicht, dass ich den Mick da sowas gönne oder den dann alleine lasse. Nein, nein.
Der hat einfach gehört, guck mal, hier musst du nicht arbeiten, den ganzen Tag Spiele spielen, super. Und das hätte ich nicht sagen sollen, dann stand da irgendwann vor der Tür. Und war dann da, nee, um der Wahrheit mal die Ehre zu geben, ich war ja im Joker-Verlag schon, ich glaube, 2 Jahre. Und dann suchten die irgendwann dringend Redakteur und hatten schon 2 Leute da gehabt, die beide nicht lange geblieben sind. Und dann habe ich gesagt, das habe ich einen Bruder, der kann das auch. Hätte ich nicht sagen sollen. Und dann ratzfatz war er da unten und wurde dann auch noch eingestellt.
Ja,
und wir waren am Anfang im selben Raum wieder.
Ja,
brillante Idee.
Ja, ja. Ich weiß nicht, wie auf die Idee gekommen ist. Und wirklich, wir haben uns, das kann man richtig mal sagen, wir haben uns viel und häufig in dem Raum gezofft.
Wir haben uns dann häufig auf dem Weg zur Arbeit gezofft.
Ja, auf dem Weg, also er kam immer auf dem Weg zur Arbeit bei mir vorbei, der Weg führte daher. Das war so ein 10 Minuten Fußweg oder 1/4 Stunde. Und dann ging ich halt mit und da fingen wir an, uns zu zoffen. Und auf dem Rückweg abends, wenn wir auseinandergehen, da hörten wir auf, uns zu zoffen. So
und welche Themen? Um Testnoten oder was?
Alles.
Oder
wer testet
welches Spiel oder so?
Nie was Wesentliches. Wir streiten uns nur immer um Kaisers Bart, wie meine Mutter
das so ist immer sagt. Es geht immer, ich meine, wie das halt bei Verwandten halt so ist. Ne? Ich meine, das sind dann so Sachen wie, keine Ahnung, du hast Schuhe an oder das ist eine Wolke am Himmel. Nein, doch.
Mein Bruder hat schon einen fürchterlichen Musikschmack. Ich musste jahrelang Depeche Mode ertragen. Das alleine. Oh. Ja.
Ertragen. Sei froh, dass du einen Bruder hast, der wenigstens mal ab und zu mal so ein bisschen Kultur in dein tristes Leben gebracht hat.
Naja, und so ging das halt hin und her und her und hin. Und irgendwann mal haben wir dann tatsächlich, also beim Joker relativ schnell sogar getrennte Räume gehabt, da sah ich ihn nicht und er sah mich nicht. Und dann ging es eigentlich soweit dann auch ganz gut. Und irgendwann bin ich dann halt geflohen, halt zu Player rüber und dann war er erstmal weg. Und ja, also wir sind auch nie wieder im selben Verlag gewesen. Jedenfalls nicht zur gleichen Zeit.
Genau.
Wie war das denn mit den Spielegeschmäckern? Habt ihr euch dann um dieselben Testmuster streiten müssen oder habt ihr unterschiedliche Spielinteressen?
Also als wir jetzt noch zusammen in einer Redaktion waren, also ich habe ja neben dem Simulationsgenre mag ich ja auch noch Actionspiele und sowas und das ist glaube ich nicht ganz Mix Repertoire, also haben wir uns dann praktisch immer geteilt.
Das war also nicht so wild. Ich meine, die paar Simulationen, die habe ich halt gespielt. Und sonst hatte ich, wie gesagt, auch eher Strategie und Rücks, was mein lieber Bruder eigentlich so gut wie gar nicht spielt. Also da gab es eigentlich nie Probleme. Da hatte ich mit anderen Kollegen schon mal eher einen kleinen Streit damals, wer da halt was machte. Aber eigentlich, nee, Martin, eigentlich in der Richtung nicht. Also über Spiele haben wir uns eigentlich auch noch nie richtig gestritten oder so. Und wie gesagt, Wertung oder so, wenn ich schon mal sagen, ihr wart ja bei verschiedenen Magazinen, habt da verschiedene Wertungen. War mir doch egal, was er gibt. Also,
das schnelle, weiß nicht, Syndikat, die geben halt dann, wir geben bei den meisten Heften Deutschlands die gleichen Wertungen oder sowas halt, könntet ihr dann die Hersteller mit öffnen oder so.
Ja, das haben wir natürlich immer
also
gemacht.
Was ich mal sagen kann, was die mal abgesprochen haben, nicht nur er, sondern noch, da waren noch 3 Kollegen aus anderen Verlagen dabei, dass wir einen Artikel zum selben Spiel alle mit demselben Satz anfangen wollten. Das Dumme war nur, die Texte wurden ja alle redigiert, das hat dann ja nicht geklappt.
Richtig, richtig.
Also ich habe meinen Teil erfüllt, will ich dann mal nur zu sagen.
Ja, aber nur, weil bei euch nicht redigiert wurde.
Nicht wirklich. Das hat ja was damit zu tun, dass wenn man einen ordentlichen Text schreibt, den man gar nicht redigieren muss,
Also ich glaube, im selben Monat in der PC Games und in der PC Player, da stand tatsächlich derselbe Satz drin. Das haben wir, wie gesagt, tatsächlich mal so als Gag uns ausgedacht.
Da kann ich ja enthüllen,
leicht entsetzt.
PC Player, es gab einen Meinungskasten damals von Volker Schütz, der heute Geburtstag hat am Aufnahmetag, alles Gute, Volker. Den hat er begonnen, wenn man den Meinungskasten sich ansah und jedes Wort, den ersten Buchstaben von Namen, enthielt der Meinungskasten eine Botschaft. Und die Botschaft ist so halbwegs durch die Schlussredaktion gegangen und durch die Dinges. Also ich werde nicht verraten, welcher es war und was die Botschaft war, aber wer viel Zeit hat, der kann mal die Meinungskästen von Volker durchgehen und wird dann irgendwann feststellen, welche subliminalen Boten er da schon damals in der GameStar verbreitet, PC Player verbreitet hat.
Ich hoffe, es war was Nettes, ein
Heiratsantrag. Ja, das sind halt natürlich so Sachen, wenn man das liest, man kriegt es nicht gleich mit, aber es formt sich so im Hinterkopf und übernimmt dann die
Psyche. Richtig, richtig.
Holt mich hier raus, oder?
Ja, genau, also gutes Stichwort. Dann begann ja diese Wanderbewegung. Ich glaube, war der Manfred Dewey der Erste? Also so ab
Mitte der 90er Jahre? Nein, der Erste war die Monika Stoschek, die heute lächelt.
Ach, die war auch vor
beim Joker. Die war beim Joker, genau. Die hat ja letztendlich mich dann darüber gezogen. Ich war der Zweite.
Ach, über die Monika bist du reingekommen. Jo.
Und ich hatte mich ja schon dreimal beworben bei euch, ihr wolltet mich ja nicht. Da musste ich halt jemanden besprechen.
Ich kann mich da nichts erinnern. Da war ich gerade, ich war ja auch nicht immer dabei. Dass
wir haben eine Kiste gefunden, in der meine alte Bewerbung drin stand.
Aha. Ja, siehst du, das war noch nicht abgearbeitet. Das war eine dermaßen anspruchsvolle Bewerbung. Ja. Da hat man sich gesagt, das muss ich mal zur Seite legen und mal in Ruhe angucken.
Das war es jetzt gewesen sein. Nee, also wie gesagt, also Monika war die Erste, die da war halt. Und dann kam ich halt darüber, als Flo Stange ging, weil ich mit dem auch teilweise dieselben Genres halt abdeckte auch.
Richtig.
Und dann war ich dafür, dass der Mann, da ist nämlich, da ist die Monika nachmittags bei Manfred vorbeigefahren mit dem Vertrag und hat gesagt, unterschreib hier mal.
So war das. Moment, habe ich nicht ganz verstanden. Okay, also wer hat was unterschrieben?
Beim Joker-Verlag. Das war so, ganz einfach. Wir brauchten noch jemanden bei der Player. Das war, glaube ich, ganz am Schluss, als ich da war. Und wir hatten uns eigentlich auf den Manfred eingeschossen. Und damit der aber noch rechtzeitig kündigen konnte oder so, da gab es Kündigungsfristen, ich weiß nicht, haben wir uns überlegt, das muss dann aber auch schnell passieren. Und er war, glaube ich, noch nicht so ganz eins. Und dann hat halt die Monika den Arbeitsvertrag genommen, ist bei Manfred vorbeigefahren, zumindest hat es so erzählt. Und er hat dann da unterschrieben. Und so war das.
Wie hat die Monika dich denn für PC Player begeistern können? Was hat sie denn für schöne Geschichten?
Die muss mich gar nicht begeistern. Ich wollte da ja hin.
Toll.
Ich wollte da ja freiwillig hin.
So.
Ich war ja der größte PC Player-Fan, den der Joker Verlag je hatte. Also ganz ernsthaft, ich habe mich als allererstes, bevor ich mich überhaupt bei einem Verlag beworben habe, bei der Player beworben. Da suchtet ihr irgendwie jemanden. Ich schätze mal, da wurde Thomas Werner genommen oder so. Ich weiß es nicht. Und da ich dann halt schon die Bewerbung fertig hatte, habe ich gesagt, dann schickt die einfach auch an alle anderen Verlage. Und wie gesagt, bin dann beim Joker gelandet. Und beim Joker dann, wie gesagt, da habe ich auch ganz gerne eine Weile gearbeitet. Aber ich habe immer gedacht, also, irgendwann willst du auch mal zur Player, weil die Player hatte ja Meinungskästen Bildern drin. Das gab's beim Joker.
Ah, ja, der hat gelockt.
Und nee, also und dann, wie gesagt, habe ich mich ein zweites Mal beworben, nichts gehört. Und beim dritten Mal habe ich halt dann über die Schiene Monika gearbeitet. Und Boris suchte halt gerade jemanden, da bin ich dann auch in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach Feierabend bei euch vorbeigekommen und hab mir von Doc Hennings noch den Weg erklären lassen. Und war dann auch relativ schnell da. Auch da ging es darum, die Kündigungsfristen mussten eingehalten werden, das musste halt alles schnell gehen.
Ja, es war natürlich jetzt auch eine wilde Periode bei der Player, weil viele Leute waren auf einmal weg. Das waren gewisse Kollegen, die dann die GameStar mitgegründet haben. Schade, dass Jörg heute nicht dabei ist. Da hat er sicher noch interessante Erinnerungen. Aber auch, und ich glaube, so kam dann die schnelle Kette in Bewegung, weil ich glaube, der Mick Schnelle war nämlich einer von diesen Verrätern, die bei Nacht und Nebel bei IDG angefangen haben. Ist das richtig? Du warst doch ein
Gründungsmitglied. Ich bin einen Monat später als alle anderen angefangen, auch wegen der Kündigungsfristen wieder. Aber wen habe ich da in dem Schwabinger Keller getroffen? Einen gewissen Heinrich Lehnhardt.
Was habe ich denn zu... Ja, richtig, als bei der GameStar-Gründung war ich... ich war aber kein Teammitglied. Ich war einmal auf Besuch oder ich habe mal mit Jörg mal einen Kaffee
getrunken. Nix, dann du hast mit uns da unten drin gestanden und wir haben mit Mikkel Galuschka über die Sportwertungstabelle heftig rumgestritten, weiß ich noch.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mal ein, zwei Mal vorbeigeschaut und ich wollte gerade sagen, wir haben Kaffee getrunken und über Wertungssysteme geredet, aber ich kann leider nicht für mich reklamieren, da also wirklich jetzt groß mitgemacht zu haben. Aber ich, wie gesagt, ich bin da, mein Gott, wenn immer irgendwo ein Spieleheft in Deutschland gegründet wird, dann gucke ich halt mal vorbei.
Kikeriki, nicht?
So ungefähr. Ich gucke hier gerade nämlich auf die PC Player 1297, in der werden wir auch heute blättern. Eine ganz fantastische Ausgabe mit vielen tollen Themen und noch besser, es war das Debütheft von Martin. Und der wird da auch im Editorial vorgestellt.
Sehr seriösem Foto, muss ich sagen, mit sehr seriösem Foto.
Ja, nicht?
Sehr gewinnt, also Schwiegersohn des Monats. Aha.
Ja, also fantastisch.
Ja, also...
Apropos Schwiegersohn, schau mal, wir haben alle diese Star Trek Uniform an, weil da gerade ja das Starfleet Academy rauskam. Wer hat keine Uniform an? Der Chefredakteur, der sitzt da im Hemd, immerhin ohne Krawatte.
Mit meinem Phaser.
Und da können wir mal kurz gucken, wie ist denn damals vorgestellt worden, Martin. Ja, er ist verwandt mit Michael Mitschnelle, sein Bruder, um genau zu sein. Und ja, er interessiert sich ebenso für alles, was fliegt, taucht und Ketten rasselt. Also der Simulationsexperte. Und den News-Teil hast du auch machen
können. Oh, böse, der News-Teil.
Tipps und Tricks. Ja,
undankbare Nummer, du.
Ja, Tipps und Tricks, da hatten wir ja, den Philipp Schneider noch. Also die News habe ich gemacht. Genau genommen hätte ich die News eigentlich gemacht. Also wenn man mal drauf achtet, sind nicht allzu viele von den News-Schnipseln von mir, sondern die meisten dann doch von Volker. Das hatte folgenden Grund. Ich hatte ja die Cover-Story gemacht, da kommen wir gleich noch zu, und hatte eine Lungenentzündung. Und ich habe mich dann am Wochenende mit 40 Grad Fieber in den Verlag geschleppt, um die Titelstory fertig zu machen. Und war dann leider nicht mehr in der Lage, noch den News-Teil zu machen, weil ich danach platt war. Also ich bin nach Hause gegangen und ich hab nicht mehr viel Erinnerung an den Rest des Wochenendes.
Aber jetzt muss ich doch mal dumm fragen, wie hing das jetzt alles zusammen? Also, die Schnelle-Brüder arbeiten zusammen beim Joker-Verlag. Genau. So weit, so gut. Dann Mick geht zur Player und Martin bleibt zurück, in Tränen aufgelöst, oder Martin bleibt zurück und atmet tief durch und poppt die Champagnerkorken.
Naja, also genau genommen war es so. Nicht viel später habe ich nämlich auch mir gedacht, ich möchte gerne bei einem Heft arbeiten, wo man Wertungskasten im Bild hat. Und dann bin ich nämlich zur Powerplay gegangen. Und da war ich ein knappes Jahr.
Richtig, richtig, richtig. Stimmt. Ach, ja, stimmt ja. Ganz genau.
Michael Hengst war dein Chef, oder?
Ganz genau. Das war der Michael Hengst. Eingestellt hat mich noch der Hartmut Ulrich, aber als ich, es ist immer so. Also ihr seht mich da ja neben Ralf Müller sitzen, aber genau genommen gesprochen hatte ich ja mit dir, Heinrich. Ja, und du warst dann ja so gesehen auch.
Ach, ich war ja gerade vor dem Comeback.
Genau. Richtig. Und es war dann im Prinzip immer bei beiden Malen so. Jedes Mal, wenn ich komme, kommt auch ein neuer Chefredakteur.
So ein Zufall, ja. Aber auch.
Naja, und
sicher keine Konzentration.
Genau, und mein Vorteil ist, da wo mein Bruder dann nicht ist, kann ich dann alles, was so im Simulationsbereich ist, an mich reißen, weil ich mich ja mit diesem ganzen Flieg und Panzer und U-Boot und Schiff und Auto-Zeugs ja auskenne. Was ja, ich meine, von Autos jetzt vielleicht abgesehen, die meisten anderen Leute ja, glaube ich, zumindest nicht so interessiert. Na, und deswegen bin ich natürlich der prädestinierte Experte für sowas. Jetzt habe ich, es gibt ja leider ist ja das gesamte Genre nicht mehr so wirklich existent. Ne? Aber früher kam man ja, also gerade noch so Mitte, Ende der 90er, kam ja wirklich noch eine Menge daraus.
Das war ein Riesengenre, ich weiß.
Ja, ne? Also da war ich wirklich.
Ich meine, sieht man auch in alten Heften.
Genau. Und ich meine, es gab auch, sehen wir auch nur gleich in der Ausgabe, auch da schon noch eine Reihe Sachen. Ne? Also wirklich, wirklich nett. Also schön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Also wir können dann gleich übergehen ins Heft blättern.
Genau,
und
genau,
wir machen,
genau.
Was wird gespielt am Ende? Jetzt haben wir gerade diesen Nostalgieschwung. Also meine Frage wäre aber jetzt noch die gewesen, wie ist denn das, wenn die Schnelle Brothers auf einmal bei direkten Konkurrenten arbeiten, weil die GameStar und die PC Player, das waren ja dann schon Mitbewerber, wie man so schön sagt. Und Das heißt, ihr habt dann euch aber noch privat noch gesehen oder gar nicht mehr? Oder hat man dann auch mal über einen Job geredet oder ihr nicht, weil das alles Geheimnisse waren oder Misstrauen?
Naja, also ich, wir haben uns natürlich über klassischen Branchengespräche, aber jetzt wirkliche, tatsächliche Zahlen, Daten, Fakten intern oder sonst was natürlich nicht. Na, weil ich meine, das wäre vielleicht ein bisschen blöd.
Weil wir uns ganz normal unterhalten, wie andere Kollegen eben auch.
Genau. Aber eigentlich ist euch betrogen gemacht, gegenseitig um die Wertung von dem neuesten, weiß ich nicht, Panzer-Simulationsprogramm herauszufinden, um halt auch noch einen Punkt mehr zu geben.
Warum soll ich zum Beispiel vorher wissen, was er für eine Wertung irgendwo gibt? Das ist mir doch egal und ihm genauso.
Genau, und außerdem mit dem Betrogen machen, das klappt bei mir nicht.
Oh, so ist das trinkfest.
Ja, mein Gott, ich meine, man hat ja so seine Jugend,
die Sturm und Radizer. Hast du dies, das, jenes gelesen?
Und aber das ging dann nicht so weiter, oder? Es ist dann nicht irgendwann noch Martin zur GameStar und Mick ist... nee, also ich habe das dann nicht zur Gewohnheit gemacht, dass der eine den anderen schneller ersetzt hat. Ist auch sehr
verwirrend. Ja, das stimmt schon. Nein, haben wir nicht. Ich habe hab doch noch für eine Weile noch frei für andere, also so dedizierte Flugmagazine geschrieben, sowas wie denn das hieß glaube ich einfach nur Flight Sim. Das war eine österreichische Zeitschrift, ne? Ich meine, das machte der Chefredakteur, glaube ich, auch noch so nebenbei, neben einem anderen Heft, was er hatte, ne? Und das war im Prinzip so sein Baby und da habe ich dann halt immer im Prinzip alles, was so mit Kampfflugsimulationen zu tun hatte, getestet, weil die Zeitschrift selber beschäftigt sich halt hauptsächlich mit zivilen Flugsimulationen. Und da ist es dann so, also so Leute, die sowas haben oder die diese wirklichen Flugsimulatoren-Fans, also diese Menschen, die in der Boeing 737 12 Stunden über den Atlantik fliegen, ja, ich weiß, das geht nicht mit einer 737, die haben es meist nicht so mit Kampfflugsimulationen, weil, oh, da muss man ja was kaputt schießen, das ist ja Krieg und böse, ne, und naja, und da komme dann ja halt ich ins Spiel.
Wobei wir natürlich, wenn wir schon ab und an was passierte, wenn wir auf so Events waren, dann waren wir natürlich auf denselben Events, weil es ja halt immer um Simulationen oder sowas ging. Richtig. Da haben wir dann aber schon geguckt, dass wir auf dem Flug dahin nicht unbedingt auch noch nebeneinander gesessen haben.
Ja, das ist schon allein deswegen ein Problem, weil ich meine, mein Gott, wenn man nicht gerade in der ersten Klasse sitzt, man sitzt dann halt nebeneinander und wenn man halt so eine gewisse Breite hat, ne, nun ja.
Sag's einfach, das Flugzeug kriegt Schlagseite, schlicht und ergreifend.
Ja, deswegen muss
man. Da muss einer links am Flügel, einer rechts sitzen.
Halt. Genau, wir brauchen einer von den Stewardessen schon ganz unauffällig immer so umgelotst. Noch ein Dicker hier und der andere Dicke sitzt da hinten, das machen die ja.
Ich sag mal, solange sie mich fragen, ob sie den Frachtraum Platz nehmen.
Aber siehst mal so, wenn es da jemals einen Notfall gegeben hätte, weil beide Piloten das Fischgericht gegessen haben und jetzt ausfallen mit einer Lebensmittelvergiftung und dann kommt die bange Frage, ist unter den Passagieren jemanden, der die Maschine steuern kann?
Ja,
dann
wär,
ne, mit einem schnellen Blut.
Das wäre ja schlecht kein gewesen, Problem. Weil ich fliege nach links, er nach rechts, dann fliegen wir halt geradeaus oder so. Das hätte doch nie geklappt.
Ja, das ist doch ganz einfach. Das ist doch ganz einfach. Ich sitze am Steuer und du machst den Bordservice weiter.
Außerdem, wie gesagt, auch da hätte das Flugzeug Vorderlast gekriegt.
Deswegen musst du dann halt hinten sitzen und naja.
Ich habe eine Erinnerung, also immer wenn ich an Martin denke, dann kling, habe ich das sofort bei mir wieder im Gedächtnis. Eine meiner Lieblingsszenen der Multimedia-Leserbriefgeschichte. Und zwar ein Flug, wo Martin als Pilot den Manfred Dewey irgendwie und irgendwie, also es ist so, du hast da irgendwie so ein bisschen so einen gewissen Belushi-Charme, also so der Bruchpilot, der mal so am
Flachmann. Genau. Ich wollte sagen, das war was getrunken dabei, ganz genau.
Sehr, sehr überzeugend.
Ja, genau, also da weiß ich noch, da hatten wir so eine Johnny Walker-Flasche, ne? Natürlich die obligatorische Zigarre, die Kampfpilotenbrille, eine dicke Lederjacke, also passt in jedes Cockpit von Ersten Weltkrieg bis wahrscheinlich noch in 200 Jahren.
Ach ja, und das kann man irgendwann den Enkelkindern zeigen, genau. Und sagen, damals als der Opa jung und knackig
richtig,
war.
Richtig. Die sind ja alle auf YouTube, inzwischen werden die uns alle überleben, weil die ja dann ins Masterbrain raufgeladen werden eines Tages.
Richtig.
Das ist das Problem.
Ja, so.
Kann sich nirgendwo mehr bewerben. Also,
es geht nicht. Ich wollte gerade sagen, also so, ich weiß auch nie genau, ob ich man so für zukünftige Bewerbungen diese Links in die Bewerbung reinschreiben sollte oder vielleicht dann doch besser nicht.
Gerade unsere Folgen, wo wir halt dann die drei von der Prüfstelle machen vor 120.000 Jahren oder was, mit langen, mit Fellen bekleidet im Sand sitzen und so. Ich meine, das sollte man ja vielleicht
oder,
nicht mit.
Oder das wundervolle Ding mit der Bombe.
Jo, eine Bombe.
Wir hatten auch mal Torten, ne? Rasierschaumtorten.
Ja, wir hatten Rasierschaumtorten, wir hatten die Bombe, dann hatten wir Topfschlagen, wo wir mit dem Ding geschlagen haben, alle. Das waren schon ganz, ganz glorreiche Dinge halt. Immer mit dieser klassischen Musik aus den 20er Jahren und mit Sprachtafeln dazwischen. Weil wir haben noch nie gesprochen,
glaube ich. Nein. Nicht bei den dreien von der Prüfstelle. Da war es, und da gab es noch den Zensierstempel.
Richtig, mit dem Stempel, wo wir alles gestempelt haben hinterher.
Genau.
Dann eben halt mit der Keule im Sand.
Richtig.
Apropos Keule, die PC Player 1297, alle blättern jetzt aufmerksam mit. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, weil das war eine dermaßen dicke, mit hochkarätigen Themen gefüllte Ausgabe. Da können wir jetzt noch 2 Stunden damit verbringen. Die Titelstory ist fast eines der schwächeren Spiele im ganzen Heft. Das war eine Preview zu Blade Runner. Das war ein Action-Adventure von Westwood. Und Westwood war ja damals also die große Nummer, einfach wegen Command & Conquer und Alarmstufe Rot. Und Ende 97 haben die sich gesagt, jetzt machen wir was anderes. Und ich glaube, das fertige Spiel war jetzt auch nicht so super toll und erfolgreich. Schlecht war es irgendwie auch nicht, aber auf jeden Fall, es war die Titelstory. Was sich noch einer daran erinnern kann.
Die hätten ja gesagt, wir haben das ganze Ding irgendwie nicht jetzt vorgerendert, sondern angeblich war ja da alles live gerendert. Es war jetzt nicht irgendwie so 2D gezeichnete Dinger, sondern es war zwar zwar 2D, aber Kamera fix, und es war eigentlich alles berechnet, weil der ein großes Claim to Fame Ding halt. Und es war eben halt Blade Runner offiziell das Spiel dazu, was es so in dem Maße auch noch nicht gegeben hatte, wirklich.
Ich sehe gerade, der Autor ist ein gewisser Mesh. In der ersten Ausgabe hast du gleich die Titelstory geschrieben.
So war's. Das war, wie gesagt, diese Geschichte, die ich dann im Fieberwahn zu Ende geschrieben habe.
Ach, die Geschichte war das.
Ja, genau. Es war.
Ach, Jemini, im Fieberwahn. Ich muss doch mal durchlesen, was da noch alles durchgegangen ist. Und kannst du dich noch dran erinnern, dass wir, glaube ich, einfach so eine Preview, wo wir exklusive Bilder gekriegt haben? Oder das war noch nicht
das spielbar? Das war nicht spielbar. Wir hatten natürlich eine Menge Trailer, wir hatten das obligatorische Pressebildmaterial und ich sehe noch diese typischen Konzeptzeichnungen, die es da gibt. Wenn ich es gespielt hätte, wäre ich vielleicht nicht ganz so angehypt gewesen. Also bei dem Spiel, da muss ich auch ganz offiziell hier an dieser Stelle zugeben, wir waren, also nicht nur ich, aber ich auch wirklich, also bis Oberkante Unterlippe gehypt. Ne? Der Blade Runner, einer meiner Lieblingsfilme. Und dann ein Spiel von einer Firma wie Westwood, wo man sich jetzt schon denkt, das kann kein Scheiß werden. Und ich meine, das war es dann ja auch nicht. Aber ich meine, es war dann halt ein Spiel, was dann halt nicht brillant, sondern ganz gut war. Ja, und deswegen ist es halt im Nachhinein natürlich dann leider schade.
Naja, es war ja aber nicht mies, es war jetzt ja kein Battlecruiser oder es war jetzt kein Rise of the Robots oder sowas war dann da. Es war ja schon ein gutes Spiel.
Richtig. Wo ich es gerade sehe, dann habe ich da noch einen Fehler reingehauen. Und zwar, ich habe mich über die Musik ausgelassen und über einen Prophet 5 Synthesizer geschrieben, wo doch jeder heutzutage weiß, dass Vangelis den Yamaha CS80 dafür benutzt hat. So ein 500-Kilo-Ding. Ja, eben. Ganz wichtig.
Wie konnte das der Schlussredaktion durch die Lappen gehen?
Ja, also ich weiß nicht. Faktencheck hat völlig versagt.
Ich glaube, du musst jetzt erstmal erklären, wer Vangelis ist, aber egal.
Wirklich?
Da.
Ich wollte sagen.
Also ich weiß es.
Jetzt singen sie wieder.
Immer an die GEMA.
Ganz genau.
Autotune. Ich hab Autotune im Kopf. Es klang wunderbar.
Was mir hier auffällt, dass das Heft, Weihnachtsheft, 300 Seiten wird ein Poster. Dann gab es, was hier auf dem PDF nicht abgebildet ist, leider ein Booklet, was ich noch produziert habe zum Thema Starfleet Academy. Was wir alles geschrieben haben damals, dann weiß ich noch, wir hatten als Vollversion drin System Shock, die habe ich noch irgendwie noch per Telefon auch noch irgendwie an Land gezogen. Also da haben wir wirklich nur damals außer Essen und Schlafen und Arbeiten nicht viel gemacht.
Ja, also, richtig.
Zu diesen heißen
Zeiten. Also wenn man mal so...
Ja gut, das war ja früher woanders.
Ja, aber wenn man mal guckt...
Ja, aber die Menge, die schiere Menge, guck mal, 300 Seiten, welches Heft hat heute nur 300 Seiten? Ne?
Ja, das sind ja nicht 300 Seiten Redaktion, das sind deswegen 300 Seiten, weil da ziemlich viele Anzeigenseiten dabei waren. Das kann man sich heute gar nicht mehr durchblättern, dass man ohnmächtig wird über diese Reichtümer an Anzeigenumsatz, die damals im Print
ist ja proportional, sind. Aber du hast eben halt 10 Anzeigen drin, hast du 5 Reaktionsseiten, keine Ahnung, hast du 100 Seiten drin, hast du 500, also
ja,
das
ist schon,
aber es war schon, guck mal hier, Grand Theft Auto Test drin gewesen, Panzergeneral 3D, Riven, The Sequel to Mist, Jedi Knight, Age of Empires, also das ist alles sonderartige Kracher, die da drin sind, muss man wirklich sagen.
Ja, wir können ja ein bisschen weiterblättern. Ich habe auch schon gesehen, so Perry Roden Preview, okay, vielleicht nicht ganz so.
Da ist ein Spiel drin, was komischerweise bei euch richtig bewertet wurde, bei uns nicht so. Seventh Kingdom. Das Ding von dem Trevor Chan, wo unheimlich viel in Echtzeitstrategie ist, was alle anderen hintergeklaut haben. Nur Seventh Kingdom war leider kein Erfolg. Da war echt schon so viel Zeugs drin, also was hinterher teilweise in C&C 3 erst auftauchte oder so, auch an so Komfortfunktionen und allen möglichen, das bei euch hat es hier 4 Sterne gekriegt, die hat es auch verdient. Ich glaube, bei uns hat das irgendein 60er oder 70er gehabt, wenn überhaupt.
Soweit bin ich noch nicht beim Blättern, Moment.
Ein bisschen weiter sehe ich, ich habe ein Spiel getestet, ich habe keine Erinnerung mehr daran, es hieß Syra the Warp Hunter, ein Reaktionsspiel einer japanischen Entwicklungsstudios. Mit den Rüst, die auf dem Planeten Kiran glücklich und in Frieden leben, bis die bösen Zarven kommen. Ich habe keinen blassen Schimmer mehr, dass ich das Spiel jemals gesehen habe. Aber ich muss es getestet haben, denn sonst wird mein Name nicht darüber geschrieben.
Woran man sich eher noch erinnert, das ist das erste Spiel im Testteil. Und das wäre eigentlich das bessere Titelthema gewesen. Im Nachhinein ist man immer klüger. Age of Empires. Und da gab es ja auch vorher viel Hype, also ich weiß noch auf irgendwelchen Messen, wo man das mal gesehen hat vor Veröffentlichung, das war halt so quasi die Idee, so Civilization, aber als Echtzeitstrategiespiel. Und das Bruce Shelley war involviert natürlich, einer der beiden Hauptdesigner von Civilization neben Sid Meier. Ensemble Studios, Microsoft als Publisher. Und das war, hatte sicher seine Macken, aber das war auch ein wirklich gutes Spiel, hat Spaß gemacht, weil halt diese historischen Epochen, das hatte schon einen gewissen Charme und das war so nach Warcraft, Starcraft werfe ich jetzt mal in einen Topf und neben Command & Conquer war dann Age of Empires doch für ein paar Jahre so die dritte große Serie im Echtzeitstrategiebereich.
Ja, obwohl ich finde, es gibt inzwischen auch diese HD-Version davon, das hat noch, finde ich, von den ganzen Dings am meisten gelitten, wenn ich in Warcraft 2 heute noch spielen kann, sogar in der Originalversion mehr oder weniger. Finde ich, hat so Age of Empires so heute so einen trockenen Beigeschmack, das will man eigentlich nicht mehr spielen, oder? Bin ich da der Einzige?
Also ich habe es lange nicht mehr gespielt, aber ich fand eigentlich immer, dass diese detailreichen Pixel-Animationen, die waren ja noch nicht auf 3D, das hätte ich jetzt gedacht, dass das relativ alterungsresistent ist, weil es halt einen ganz eigenen Stil hat. Oder meinst du jetzt
spielerisch? Ich fand spielerisch. Also wie gesagt, grafisch konnte man nicht meckern und kann man auch heute nicht meckern. Aber ich fand spielerisch, es war einfach, damals fand ich schon immer so von den ganzen großen Titeln, die da war, das Trockenste. Weil beim Warcraft 2, da hast du, das ist ja alles over the top. Macht aber, wie gesagt, heute noch Spaß, vor allem, weil die Missionen auch ein bisschen dynamischer sind. Also bei Age of Empires, da ist es eher so ein, ich muss mir überlegen, ziemlich genau, was ich da tue. Und wenn ich das alles habe, dann mache ich das auch und dann gewinne ich auch.
Es war halt nicht, klar, dem fehlt so ein bisschen so dieser, wie sagst du, Over-the-Top-Charme oder die Zwischensequenzen von Westwood, die fehlten schon. Es war alles sehr, man merkte, er kam jetzt aus dem Hause Sid Meier halt und er war vielleicht nicht so der Lustige von den beiden halt. Der Shelley selber, der ist vielleicht zum Lachen in den Keller gegangen, wo der Meier so ein bisschen, weiß nicht, auch mal Faxen macht. Aber ich habe jetzt vor auch schon ein paar Jahren wieder her Warcraft 2 nochmal gespielt. Das habe ich auch nicht viel weiter spielen können. Also allein schon aus Optikgründen halt und Bedienung und so. Also ja, da
also Bedienung ist immer sein, noch super, also ernsthaft.
Optik weiß ich nicht, Warcraft 2.
Die Bedienung ist immer noch super. Also die habe ich immer noch so drauf, dass es so überhaupt kein Dings. Wie gesagt, optisch ist klar. Also davon könnte man mal eine HD, aber die wollen noch eh irgendwas machen bei Blizzard, oder? Na, schauen wir mal.
Ja, nichts Genaues weiß man nicht. Die haben jetzt neulich mal eine Stellenausschreibung gehabt. Sie sucht jemanden, der sich so ein bisschen um ihre Legacy-Version der alten Sachen kümmert. Aber was das genau bedeutet, das konnte mir auch, mit wem habe ich auf BlizzCon gesprochen, nicht beantworten. Irgendeiner der, wer macht jetzt Overwatch? Der Kaplan, richtig?
Ja.
Den habe ich nämlich vor Tamar drauf angesprochen, nach dem Motto, hey, was hat ihr denn da vor? Das klingt cool, der meinte, oh, er hat das jetzt auch zum ersten Mal gesehen. Also es ist eine andere Abteilung, er weiß auch nicht genau, was sie da vorhaben. Er klang relativ glaubhaft.
Du, die werden vielleicht über Battle.net werden die einfach schlicht und ergreifend Versionen verkaufen von ihren Sachen. So ein bisschen wie GOG oder Steam. Sagen, okay, warum sollen die das alles Geld machen und so, wenn wir die Dinger auffrischen können und dann nochmal verkaufen können.
Ja.
Du kannst ja bei Blizzard nach wie vor die ganzen alten Spiele eh im Moment noch kaufen.
Aber weißt du eh mal nicht, ob die so zum Laufen bringen kannst halt. Ne?
Doch, sag mal so, die sind so angepasst, dass sie laufen, sonst würden sie sie nicht verkaufen.
Okay.
Also ich habe jetzt gerade StarCraft mir wieder mal gekauft, läuft völlig einwandfrei.
Okay.
Und das ist jetzt die Frage, ob sie da vielleicht noch was erweitern oder bearbeiten wollen. Aber das ist immer von Age of Empires auch irgendwie abgekommen. Aber ja, also ich weiß, es war ein Riesenthema damals, war auch sehr erfolgreich. Ich weiß also noch, als ich dann auch in den USA war, dann war ich mal bei Ensemble 1-2 Mal wegen Age of Empires 2. Es war ein Riesenthema, also ein Riesenhype. Und ich glaube, also gerade der deutsche Spieler, der mochte das eigentlich auch, dass es so ein bisschen ernsthafter war und nicht so reine Fantasy,
ja,
oder?
Ja, würde ich dir völlig recht geben. Wie gesagt, ich schätze mal, die meisten, mir ist ja zum Beispiel durchaus bewusst, dass ich da, glaube ich, schon einer der wenigen bin, der das so sieht. Weil ich habe ja auch gesehen, was abging, wenn jetzt Jörg hier wäre, dann wird er mir wahrscheinlich einen 10-minütigen Vortrag halten. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber du hast schon recht, die Deutschen lieben es halt schön geordnet, Formation, alles drauf.
Er hat es ja ein bisschen mehr Fantasy gemacht oder ein bisschen mehr ist er dann auch eben mit Age of Mythology und so ein bisschen mehr weggegangen von dem reinen, wirklich super sterilen, wo du halt dann eben deine Götter gespielt hast halt dann da, ne?
Aber auch das war ja eigentlich recht langweilig. Also von dem man die ganzen Spiele so vom, ich meine, das war immer toll designt und Dings, aber so von dem, wie man spielte, fand ich die immer alle so langweilig.
Was, apropos lang, überhaupt nicht langweilig. Ich bin jetzt wirklich ganz von den Socken, Dinge, die ich irgendwie auch schon wieder vergessen hatte, hier im Age of Empires Bereich, also zwischen Testbericht, übrigens 5 Sterne damals in der Player, und dem Bruce Shelley Interview ist ja eine AOL-Anzeige mit einem Screenshot von Lenhards Spielecheck, meinem lustigen, aber kurzlebigen AOL-Online-Angebot. Das war ein reines Lenhard-Minispiele-Portal, das ich mal eine Zeit lang gemacht habe.
Was war das nochmal? Ich habe Duster in Erinnerung, aber nicht mehr. Was hast du da gemacht?
Das war halt, wie gesagt, also AOL halt, dieser Walled Garden, was jetzt wieder gerade Facebook wohl wieder wird. Und das war halt, da gab es vor allen Dingen natürlich auch Downloads von Demo-Versionen, weil du wurdest da ja wirklich nach Zeit bezahlt. Mhm. Also je mehr Zeit die Leute bei AOL verbracht haben, desto mehr Kohle hast du rausgekriegt. Also ausgesuchte Demos, ein bisschen kommentiert und auch, ich kann mich doch dunkel erinnern, an mein Testsystem, was war das damals, ein 10er-System gewesen und so ein bisschen used und so halt solo gemacht. Das war also, jetzt kann ich natürlich wieder hier sagen, bevor sich der Rest von Spiele Deutschland dann Richtung Online orientiert hat, war das eine ganz interessante Ich kann mich entsinnen, ich war auch mal bei, da gab es mal so eine Schulung, so ein Miniseminar bei AOL mal, war ich mal ein paar Stunden, wo die so ein bisschen erklärt haben, wie man ihr System bedient. Das war ja doch ein bisschen eigener, als, sage ich mal, heute einen WordPress-Blog zu machen.
Und aber das war sehr, sehr lehrreich. Warum bei der ganzen Sache oder war es mehr so Investitionen in die Zukunft?
Ja, es war im Nachhinein gesehen, hätte es vielleicht länger machen sollen, aber dummerweise, wie man auch am Ende dieser Ausgabe in der Vorschau sieht, kam er dann die Player irgendwann wieder an und meinte, willst du nicht wieder Chefredakteur werden? Und das war natürlich in vielerlei Hinsicht schon ein bisschen netter.
Hm.
Und dann konnte ich das halt nicht weitermachen. Das war glaube ich, der Grund. Aber ich hatte gar nicht mehr so richtig im Kopf, dass da wirklich mal AOL eine Werbung damit geschaltet hat und da den Screenshot drin hat. Was übrigens eine schöne Grafikcollage war vom Norbert Meyer. Schöne Grüße, der war damals beim Vogel Verlag, wo dann meine spätere Gattin gearbeitet hat. Irgendwie Art Director oder irgendwie sowas. Und der war dann Freier und hat mir das für einen Freundschaftspreis oder einen feuchten Händedruck, weiß gar nicht mehr gemacht.
Ach, ein Kastbier, stimmt.
Das ist ja Wahnsinn. Das bin ich ja ganz, ganz, ganz gerührt.
Ach
ja, damals, als das Internet noch neu und aufregend war.
Ja, da war es noch. Ja. Da waren wir hier selber auch jung und aufregend.
Aber also manchmal, also man will es ja nicht zu häufig machen, aber manchmal denkt man sich ja auch nach dem Motto, ach, YouTube-Stars, damals, Multimedia-Leserbriefe, Mitte der 90er Jahre, ne?
Ja, klar,
sagen. Aber alles schon gemacht. Da wart ihr noch gar nicht geboren.
Die habe ich mir schon angeguckt, da war ich noch nicht mal da. Da war ich noch beim Joker. Da habe ich mir schon gedacht, ob ich da mitspielen muss.
Was muss? Ach was, das war so sicher ein Traum,
ich
hab, oder?
In meiner allerersten Auftritt beim Multimedia-Leserbriefen war nur eine Sprechnummer. Da durfte ich Marcel Reich-Ranicki nachmachen und Roland den Bundeskanzler, das weiß ich noch.
Oh ja, ich weiß, das war irgendwie so eine Nachrichtensendung, die Manfred gemacht hat. Genau, genau.
Nein, das waren Boris und Heinrich saßen da mit irgendwelchen Leserbriefen.
Okay.
Und der eine war halt vom Reich-Ranicki. Und ich weiß echt nicht mehr, wie es ging. Und deshalb musste ich es bringen. Warum du dann kannst, das war wahrscheinlich der andere Leserbrief. Also da war Manfred noch gar nicht da. Wie gesagt, mein allerersten Dings, das war ganz am Anfang 96.
Mein erster Auftritt war noch, ich musste mich mit einem, war mir unklar, ich weiß auch nicht mehr genau warum, aber ich bin dann mit Toni zur Autobahnauffahrt gefahren und ich musste dann irgendwie mit einem Snowboard die Autobahnauffahrt runterrennen, das Ding hinschmeißen und dann so tun, als wenn ich dann snowboarden würde.
Das kann wenig ich mich Schnee. Noch dran erinnern.
Es lag wenig Schnee. Ich hätte mich auch umbringen können dabei von irgendwelchen Autos, die auf die Autobahn gefahren sind. Aber ich weiß bis heute nicht mehr so ganz genau, warum ich das gemacht habe.
Der Gag war doch irgendwie, das ist Roland Ostinat, unser Mann in Amerika oder so, und der surft für uns überall oder so.
Ich weiß nicht, also es war kein guter Gag, sonst ja, aber ich war, und ich bin auch nicht wirklich Snowboarding gewesen damals, also ich habe das nur so auf den Boden geschmissen und so nicht mehr gelaufen.
Er war so klopp, dass ich es mir gemerkt habe, das alleine war die Sache dann ja schon wert.
Also ich hab damals immer gedacht, dass für die jungen Kollegen ist das eine ganz tolle Sache, aber anscheinend war das nicht immer so.
Ja, wenn die Story gut war, okay.
Ja, ja. Doch, wir haben es ja gern gemacht, so war es ja nicht.
Ich wollte es gerade sagen.
Und ihr durftet immer eure Klamotten anlassen. Es sei denn, die Nacktaufnahmen waren künstlerisch wertvoll, aber ansonsten...
Der Browser.
Ich wäre beinahe mal in den See gefallen, da musste ich den Sheriff in der Twin Peaks-Folge spielen.
Ach, und so. Ja, richtig.
Stimmt.
Ich kann mich auch noch dran erinnern an die Szene in dem Büro von dem Sheriff, wo dann Toni ein Bild von dir einmontiert hatte.
Ja, ich kann dir auch sagen, warum das war. Das war abends nach 10 und ich wollte in die Kneipe. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt. Also hat Toni keine andere Dings gehabt. Ich war nicht mehr in der Szene, also hat er das Bild da reingemalt.
Okay, wir müssen mal irgendwann, wenn vielleicht Toni auch mal wieder Lust hat, mal eine Multimedia-Leserbrief-Gedächtnis.
Ich mache die Musik.
Um mal auf ein Spiel wieder zurückzukommen, hier drin ist auch das Spiel mit dem bescheuertsten Namen. Chasm the Rift.
Ach ja, richtig. Spalte die Spalte. Das war auch so ein super Teil. Das hatte Digital Integration, die ja eigentlich ja normalerweise bloß Flugsimulationen und so ein Zeug gemacht haben, dann irgendwo in Osteuropa kostengünstig eingekauft und gedacht, sie wären jetzt die großen 3D-Shooter-Experten. Und das war, ich sag mal, so richtige Grütze.
Ja, giftiger Industriemüll.
Ich habe ja einen. Erkennen Sie den Spieletest? Ich zitiere aus dem Meinungskasten eines gewissen Martin Schnelle folgenden Satz. Auch wenn die Spielabschnitte teils etwas langatmig geraten sind, macht es trotzdem Spaß, sich mit den intelligent agierenden Gegnern zu beschäftigen. Welcher Shooter war das?
Jedi Knight.
Ich wollte es gerade sagen.
Sehr gut.
Jedi Knight.
Jawohl.
Ach ja, das war nett.
Das war dieselbe Ausgabe. Die Age of Empires ist ja wirklich unglaublich, was da alles in Welt. Und Jedi Knight war schon richtig sehr gut. Vor allen Dingen, man durfte nicht über Dark Forces reden, das war ja indiziert
in Jedi Knight. Dark Forces 2 hieß ja eigentlich ursprünglich richtig. In den USA. Dark Forces 2 dort von Jedi Knight. Ja.
Aber das war, glaube ich, zumindest so lange, bis dann Half-Life rauskam, so mit eigentlich der
Referenz-Shooter-Challenge. Ja, genau. Vor allem, das war auch mal eins dieser Spiele, die man so neben Quake auch als Multiplayer-Spiel wirklich auch mal spielen konnte. Also ich weiß noch, es gibt, wenn ich mich noch recht an erinnere, auch einen Testplayer auf der CD vom Heft, den haben Volker und ich gemacht. Und da gibt's so ein Canyon-Level und der ist einfach großartig. Ne? Also ich meine, das macht einfach einen Heidenspaß.
Du, der Testplayer damals, Testplayer, heute machen sie Let's Play. Wir haben damals Testplayer gemacht, also wenn man sich überlegt, ne? Also.
Ja, genau. Damals, alles Pioniere. Hier, apropos Volker. Volker Schütz, wunderbarer Meinungskasten über Jedi Knight. Unvorsichtigerweise hatte ich das Testmuster über das Wochenende mit nach Hause genommen und schnell zeigten sich mir die verheerenden Nebenwirkungen. Etliche Freunde belagerten rund um die Uhr mein Wohnzimmer, freuten sich über piepsende Druiden oder beinharte Laserschwertduelle, staunten ehrfürchtig über schicke Zwischensequenzen und zwangen mich zu stundenlangen Tests der mehr Spielerlevel. Ja. Ach, herrlich.
Schön geschrieben. Wenn wir jemals Freunde gehabt hätten.
Das war ja auch der Volker.
Ja,
Volker hatte ja offensichtlich noch ein Privatleben. Ich weiß nicht, wer das gemacht hat.
Sag mal, hier ist noch ein Skandal drin. Der Flight Simulator hat 3 Sterne gekriegt und Dings hier, Armored Fist 2.5 vom selben Martin Schnell.
Ja, ganz genau. Ich kann auch genau sagen, warum das so war. Armored Fist 2, das ist ein Super-Action-Spiel. Also ich meine, das waren diese Sachen, wo man endlich mal Rechner hatte, wo man diesen Voxel-Space-Geschichten auch mal in ordentlicher Geschwindigkeit laufen lassen konnte. Ich kann mich noch an Comanche erinnern an das erste. Ich meine, da braucht man ja irgendwie so einen atomarbetriebenen Superrechner und dann ruckt es ja immer noch. Und das erste Armored Fist, das hat halt eine Auflösung. Ich meine, mein Gott, wenn man da so einen Voxel hat, der doppelt so groß ist wie der Panzer, ist das auch eher blöd. Und das war bei Armored Fist 2 dann ja Gott sei Dank nicht mehr so. Und der MS Flight Simulator 98, der hat, der ist, behaupte ich mal, von diesen ganzen, Flight Simulatoren, die so in den 90ern rausgekommen ist, der schlechteste. Und zwar, weil zu dem Zeitpunkt gerade so diese Transition stattfand, dass es mal auch im Flugsimulationsbereich dann so 3DFX beschleunigte und auch Direct 3D erzeugte Grafiken da gab. Und das sah halt alles oft nicht so wirklich gut aus. Ne? Also ich meine, das ist ja schön, wenn da Bitmaps über auf den Polygonen von irgendwelchen Objekten liegen. Aber wenn man mit dem Flugzeug näher als 3 Kilometer ranfliegt, dass dann nur noch so Blöcke sind. Ne? Dazu kamen dann so Sachen wie, das hatte dann Force-Feedback-Unterstützung und dann hatte es auch Force-Feedback-Unterstützung bei kommerziellen Jets. Und da denke ich mir so, wenn ich so ein Fly-by-Wire-Jet habe, dann habe ich da ja keine Force-Feedback-Geschichten drin. Ne? Ich meine, das macht jetzt ja vielleicht ein bisschen pingelig klingen, aber bei einem Programm
3 Sterne zu
ja, genau, bei einem Programm, was ja, ich sag mal, sich der Simulation der Realität verschreibt, ne, sollte es dann ja vielleicht auch so sein.
3 zu 5.
Na, aber es wackelt doch der Flugkontrollhebel da, der Steuerknüppel wackelt doch auch im richtigen Leben, wenn du irgendwie mal, wenn es ein bisschen ruckelt. Es ist ja nur zu sehen, okay, du sitzt jetzt nicht im Wackelstuhl, sondern es ruckelt halt eben halt dann der Stick ein bisschen dafür, als Symbolisierung, dass es wirklich gut gerade durch unebene Luft fliegt.
Ja, nicht bei den Fly-by-Wire-Jets aus der Zeit. Na, also ich sag mal so, die
können nicht rütteln, die Jets selber als solche, aber die fliegen auch nicht immer völlig gerade durch die Luft, wenn es mal Turbulenzen
gibt. Nein, aber so dann fühlst du die Turbulenzen ja im Flugzeug, aber noch nicht in dem Stick. Ich meine, wenn du mit einem...
Ja, das meine ich aber eben. Du kannst ja deinen Stuhl, wo du fliegst, nicht rütteln lassen. Deswegen haben die Entwickler gesagt, gut, dann lass mal den Stick rütteln als Symbolisierung des schlechten Wetters oder sowas.
Naja, ich meine... 1000 Flughäfen, wie viel sind denn Armored Fist?
Ich meine, dann ist ja eher die Frage, wie viele Flughäfen kann man da zerstören in Armored Fist und wie viele im Flight Simulator?
Okay, also ich sehe schon, ein dermaßen komplexes Thema. Ich glaube, unsere Sendezeit wird das nicht zulassen, dass wir das jetzt wirklich noch bis zur letzten Schubdüse ausdiskutieren.
Ich gehe hier nicht eher weg, bevor ich nicht...
Ich will noch ein, zwei Namen noch kurz reinschmeißen, weil die Ausgabe ist wirklich absurd ergiebig. Alle in derselben Ausgabe außerdem getestet, Myth, Kreuzzug ins Ungewisse, deutscher Untertitel, oh. Das war Bungies, gar nicht schlechtes Echtzeitstrategiespiel. Wir hatten mal irgendwann dann ein paar Monate später einen Multimedia-Leserbrief-Sketch gemacht. Da ging es um unseren Büroumzug und das hieß dann Poing, Kreuzzug ins Ungewisse. Okay, selbe Ausgabe, Tomb Raider 2. Test war auch ein Riesenthema natürlich damals. Tomb Raider Hype, Köchel, Köchel. Wer war eigentlich Arthur Hoffmann? Das war doch ein
Pseudonym. Oh, nee, den gab es wirklich. Arthur Hoffmann, den gibt es heute noch. Das war einer, der hat geschrieben für, das war ein freier Schreiber für PlayStation-Magazine und die hatten ja parallel das OPM gemacht.
Ach so.
Und der hat quasi halt den Test.
Ach so, das war kein Pseudonym.
Nee, den gibt es wirklich. Arthur Hoffmann und der hat viel geschrieben und der hat eben den Test für sein, für die PS, weil wir wirklich ausgebucht waren. Du hast ja gesehen, dass wir ein Testmuster hatten, Quake 2 und so, und die ganzen Flugsimulationen und die und. Also da hat der für uns den Test gemacht, der hat halt die PlayStation 1-Version geschrieben im PlayStation-Magazin OPM und da hat er eben halt die PC-Version angeschaut und dann hat er daraufhin halt den Test für uns geschrieben. Genau.
Der Name klang jetzt für mich, als wäre irgendwie fake. Ich weiß auch. Ich habe jetzt wirklich gedacht, das wäre vielleicht Mick unter Pseudonym gewesen, aber anscheinend nicht.
Und hier, guck mal, Ultima Online auch noch. Also alles drin, wirklich hier in einem Heft.
Alles, was Ende 90er Jahre wichtig war, Quake 2, Ultima Online, alles ist in PC Player 1297.
Jetzt mal ehrlich, Ultima Online, das testet man doch nicht so mit einem Tester irgendwie so. Also bei uns war das ja immer Charles.
Warum nicht?
Charles Glim, der spielte das ja letztendlich beruflich. Und genau. Und das war auch der Einzige, wo man dann immer in den Raum reinkam und sah, er bastelt wieder Pfeile. Aber ich frage mich wirklich, wie ein so ein Redakteur hier, so ein armer Mensch, Ultima Online testet.
Ich meine, das war halt für die Leute, die zu Anfang gucken mussten, will ich es mir kaufen, lohnt sich's oder nicht? Und
ja, lohnt es überhaupt,
und genau. Dann konnte er halt sagen...
Wir haben ja damals bei Buff Print auch über das Thema natürlich geredet, wie teste ich ein Online-Rollenspiel, was ständig erweitert und geändert wird. Und du sagst halt, ich mache einen Schnappschuss. Das ist jetzt Stand, Monat, Jahr und das ist der Stand der Dinge. Und dann, wie gesagt, also...
Ja, aber Ultima Online war ja viel langsamer damals noch als alles, was später mal so kam. Bis man bei Ultima Online ja auch nur irgendwas mal gemacht hatte, waren ja schon zwei Lebensjahre weg.
Klar, der Alex Volkers, der hat immer bei Ultima Online sein Dings festgeklemmt. Der hat gesagt so, ich gehe nach Hause, hat dann abends seine Taste für Zuschlagen festgeklemmt, hat dann die ganze Nacht auf den Holzblock gekloppt und nächsten Morgen war dann seine Axtfähigkeit um 3 Punkte gestiegen oder sowas.
Ja, richtig. Ich kann mich noch daran erinnern, jedes Mal, wenn man an dem Büro vorbeiging, ging es da drinnen kling, 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 kling.
Ach, das war sehr stressig damals, ich sehe schon die Redaktion. Auch in derselben Ausgabe, das erste Grand Theft Auto, als das noch nicht alles so 3D war, auch nur ein reiner Ding. Aber ich muss noch eine Frage stellen, weil eins ist mir jetzt aufgefallen. Es sind also alle möglichen sehr hochkarätigen 5-Sterne-Tests in der Ausgabe. Ne? Age of Empires, Jedi Knight. Aber die haben nur 5 Sterne ohne Goldplayer und das damals etwas schwierig nachzuvollziehende Wertungssystem hat den Goldplayer so als Sahnehäubchen vorgesehen und das eine Spiel in der Ausgabe, das 5 Sterne plus Goldplayer hat, ist Panzergeneral 3D. Also höher bewertet als Age of Empires oder Jedi Knight. Aber das ist, glaube ich, da Manfred Dui schuld. Den müssen wir mal separat mal einladen und aushorchen.
Aber ein gutes Spiel, also würde ich durchaus sagen, da kann man einen Goldplayer für geben. Also das ist sicherlich noch...
Ja, aber dann muss doch eigentlich, aber Jedi Knight und Age of Empires kriegen keinen. Ich will jetzt ja nicht nochmal die Wertungskonferenz 20 Jahre später anzetteln, aber.
Ich sag da nur zu, da hat nichts mehr zu tun, da war ich noch, vielleicht noch ganz neu.
Du, manche 5 Sterne waren auch ein bisschen mit lockeren Hand gegeben. Wenn ich hier gucke auf 168 Subculture, so eine Art Elite unter Wasser, gibt der Volker auch 5 Sterne mal eben so dafür, wo ich sage, okay, kann man geben, aber da ist auch mal die Frage, wie sehr halt das dann dadurch durch Hype mit beeinflusst worden ist.
Naja,
keine Ahnung. Also Subculture habe ich jetzt nicht so als 5 Sterne im Hintergrund.
Ich habe es auch selber gespielt. Ich fand es super. Also ich meine, da war es...
Aber dem Flight Simulator nur 3.
Ja, genau. Eben.
Ist zu der Zeit bei der Players sind eigentlich die Wertungen noch hinterfragt worden? Gab es noch eine Wertungskonferenz oder war da einfach keine Zeit mehr dafür? Die Spiele wurden ja auch immer komplexer. Das war ja zu Powerplay-Zeiten noch leichter, dass man mal zusammen in der Runde mal die Wertung diskutiert hat, aber wie war das damals bei der Player? Eigentlich weniger, ne?
Na schon, also wir haben schon hingesetzt morgens, wir hatten jeden Morgen unser ging los mit 10 Uhr morgens im Büro vom jeweiligen Chefredakteur und so, und da ging es darum, was gibt es für Spiele gerade, was gibt es für Sachen, und da wurden die schon mal kurz in die Menge geworfen halt, und Leute haben auch mal gesehen, was du gerade spielst und testest und so, und wenn es da jetzt irgendwie größere Fragen mal gab, weiß nicht, kommt mal irgendwie Diablo 2 oder was halt, dann ist man sich schon nochmal nachmittags hin und sagt so, jetzt pass mal auf, reden wir mal kurz drüber, oder es gibt auch schon mal Meinungskastenschreiben, Wer schreibt dann einen zweiten Kasten und dann machst du auch nochmal so, da musst du ja auch dann erklären, hey, warum finde ich das so und was gibst du? Und es wurden schon auf jeden Fall so große Sachen hinterfragt. Wenn es jetzt hier ist, ich weiß nicht, Techno Prisoners, Top-Down-Shooter von Broderbund Red Orb, gut, 3 Sterne, da wird keiner eine Diskussion vom Zaun gebrochen haben. Da werden sie sagen, okay, passt schon irgendwie halt dann da. Und Subculture, ich vermute und hoffe mal, dass wir uns da noch mehr drüber unterhalten haben mit den 5 Sternen.
Ach, da hat wahrscheinlich Volker gesagt 5 Sterne und Martin hat gesagt, klar, Simulation, natürlich.
Nee, also da gab es schon, da kann ich mich dran erinnern, da gab es auch eine, also was heißt Diskussion, aber da wurde auch drüber geredet, in dem Fall, das weiß ich noch.
Ich weiß, wir könnten noch ein paar Stunden über diese Ausgabe reden, aber mit dem Blick auf die Uhr steuere ich uns jetzt in Richtung Gegenwart, denn es steht eine allseits beliebte Rubrik noch an und die heißt, was haben wir zuletzt eigentlich gespielt? Und wenn sich keiner vordrängelt, dann lege ich doch mal los. Der Januar ist ja immer so ein ereignisarmer Monat. Habe zur Einstimmung auf XCOM 2 wirklich das vorherige XCOM nochmal mir wieder reingezogen, vor allen Dingen, weil ich mir mal irgendwann diese Erweiterung Enemy Within zwar gekauft, aber nie gespielt hatte und freue mich also auch auf XCOM 2, wirklich schöne Rundenstrategie und man leidet halt immer noch mit, wenn der Lieblingssniper die Mission nicht überlebt. Aber wie gesagt, über die Nachfolge reden wir dann beim nächsten Mal. Was ich jetzt aktuell mit großer Begeisterung spiele, lacht nicht, ist ein neues Mobilspiel, das bei uns in Kanada, glaube ich, vorab schon gelauncht ist. Das heißt Clash Royale. Und das ist von Supercell. Und das ist eine faszinierende Mischung aus Kartensammelspiel und einem sehr straffen Echtzeitstrategie-Duell mit einem Hauch von MOBA und alles ist in 3 Minuten vorbei. Gnadenlos auf mobil und alles muss schnell gehen getrimmt und wirklich herrlich zu spielen. Free-to-play, ich find's nicht schlimm, was den Zukaufkram angeht. Man ist natürlich sicher, man kann Geld ausgeben, um schneller seine Karten zu leveln oder eine größere Auswahl zu kriegen. Aber also bisher spiele ich es kostenlos und bin da nicht ganz zufrieden mit den Sachen, die ich halt so zufällig in meinen verdienten Schatzkisten finde.
Ist das irgendwie im Clash of Clans Universum oder so angesiedelt so ein bisschen oder?
Ich hab Clash of Clans wirklich nie gespielt und ich habe das auch wirklich nur ausprobiert, weil ich irgendwo so eine euphorische Review gelesen habe und ich dachte, wenn ich schon in Kanada bin, dann kann ich es mal vorab mal angucken. Und also das hat jetzt bei mir wirklich so Hearthstone zurückgedrängt. Ja, also es ist wirklich so als Zwischendurchspiel und es ist halt wirklich, wie gesagt, perfekt für Handy, schnell mal zwischendurch wieder wegstecken und eine Partie dauert 2 bis 3 Minuten. Und gar nicht so wenig wirklich, auch wenn man dann ein bisschen drüber nachdenkt, und die Einheit konnte ich mit der Einheit, es ist gar nicht mal doof. Also, großer Spaß. Und das Letzte, was ich erwähnen wollte, ich irgendwann nochmal privat nochmal weiterspielen muss, ich habe für die Stunde der Kritiker auf Gamers Global, unauffälliger Hinweis, mir die erste Stunde von Dragon's Dogma angeguckt. Das ist also jetzt die erweiterte PC-Version eines etwas älteren Konsolentitels von Capcom. Und das fand ich also sehr charmant. Es ist so ein bisschen so ein Cross aus Open-World-Rollenspiel mit Action-Echtzeitkämpfen, aber gleichzeitig so Party-Feeling. Du hast so 3 Begleiter, die also auch sehr eigenständig sind und auch dabei vor sich hinquasseln, so viel Eigenleben haben. Und das ist so mal, das ist mal was anderes. Also das fand ich irgendwie sehr interessant. In der ersten Stunde hab's noch nicht groß weitergespielt. Aber wer da mal ein etwas ungewöhnliches Rollenspiel mit Actionsteuerung mal ausprobieren will, Dragon's Dogma von Capcom jetzt für PC. Und das waren so meine wesentlichen Januar-Spielerlebnisse. Wer hat denn noch was
gespielt? Ja, also ich kann auch mal kurz. Ich habe ja schon seit längerem, bin ich ja nicht mehr so wirklich im Spielebereich. Und ich habe auch so schon länger nichts mehr gespielt. Aber Ich habe mir jetzt ja ein MacBook gekauft, damit ich endlich mal an meine ganze tolle Musiksoftware drauf laufen lassen kann. Und zu Mac muss ich auch mal kurz sagen, die Urteile, die ich über Macintosh oder überhaupt über MacBooks hatte, auch die bestätigen sich alle voll und ganz. Naja, zum Beispiel? Ich meine, das fing schon damit an, als ich den Rechner gekauft habe. Ich habe mich, hier in München ist ja der große Apple Flagship Store aus Deutschland. Und es ist tatsächlich so, man hat den Eindruck, man redet dann zum Sektenmitglied. Da fragt man dann so, ja, hat das Ding denn auch ein DVD-Laufwerk? Wozu brauchen Sie ein DVD-Laufwerk? Ja, weil ich Software auf DVD habe. Naja, und das geht dann so weiter und bei einem Rechner selbst, ich meine, es sind so Sachen dabei, man packt die Schachtel aus und da ist dann für die ganze Software, die da drauf ist, dann so ein kleines Zettelchen und da steht drauf, Hello. Naja, ich meine, es ist, also ich finde das alles mal so ein bisschen befremdlich. Naja.
Das ist aber bei Spielen nicht anders. Also wenn du heute mal wieder ein Spiel im Laden kaufen würdest, wenn du überhaupt noch ein physisches kriegen kannst, da wärst du schon für ein Hallo-Zettelchen dankbar. Also sowas wie ein gedrucktes Handbuch, das ist was.
Wollt's sagen? Ich habe also, seien es jetzt japanische Rollenspiele, die in den USA rauskommen, sei es jetzt sogar Star Wars Battlefront, da ist nichts drin. Da ist halt nochmal vielleicht Zettel drin, kaufen sie den Season Pass und so weiter, aber da ist kein Stück Informationen drin. Und beim Mac, klar, die sind vor Jahren mal. Die sind mal weg vom DVD-Laufwerk. Ich habe mir dann für meinen iMac noch ein DVD-Laufwerk geholt, allein zum CDs rippen im nicht loss, im lossless Format, aber ganz offen und ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wann ich mir die letzte Software als Schachtelversion gekauft hätte jetzt. Anwendungssoftware. Spielen bin ich noch so ein bisschen der Schachtelliebhaber bei manchen Sachen, aber bei Anwendungssoftware, ich wüsste nicht, wirklich nicht. Also, nee.
Ja, ist im Musiksoftware-Bereich vielleicht noch ein bisschen anders. Zumindest hatte ich die ganzen Sachen alle auf DVD. Ich meine, es geht ja auch darum, dass man halt nochmal andere Datenträger in irgendeiner Form benutzen kann. Ich meine, das ist ja auch, und dann finde ich da auch immer so, dann hat das Ding zwei USB-Anschlüsse. Ne? Aber dafür dann ihr Mac-eigenes Monitor-Ausgangsformat, wo ich mir dann auch immer so denke, wäre vielleicht schön, wenn stattdessen drei USB-Anschlüsse dran wären oder vielleicht auch einfach mal ein HDMI-Ausgang. Naja. Aber gut, es ist ein Mac, er tut hauptwegs das, was er soll. Ich habe natürlich auch schon zum Abstürzen gebracht, aber...
Was hast du denn jetzt endlich gespielt?
Ich habe gespielt die Maschine-Software von Native Instruments. Was ist das dann?
Jetzt bin ich...
Das ist eins von deinen professionellen
Soundtools. Da kann man einfach mal googeln, da gehört auch so ein lustiger, so eine Groovebox zu, wie sich das ja alles so schön nennt, was ich meine, letztendlich so ein Ding ist mit 16 Gummipads und so ein paar Knöpfen, ne? Also, es ist wirklich erstaunlich. Ich meine, wenn man halt Musik am PC oder am Mac machen möchte, es geht damit alles erheblich und wesentlich schneller. Also, bin da recht glücklich und zufrieden mit.
Verglichen jetzt womit, wenn du, Moment, wie meinst du schneller, in welcher, womit als schneller als
Naja, man könnte ja, jetzt sitze ich ja hier nicht mit einer Band, sondern alleine, also das heißt, ich spiele ja sämtliche Instrumente und die muss ich natürlich dementsprechend alle hintereinander aufnehmen. Und da hat man dann halt so eine DAW, so eine Digital Audio Workstation, mit der man die Sachen halt spurweise aufnimmt. Und hier, ich meine, der ganze Arbeitsflow, der nimmt jetzt vielleicht, die Hälfte der Zeit an, die ich vorher gebraucht habe, um das zu machen. Also ich sag mal so, ich krieg so eine Demo-Version von so einem Song, da brauche ich vielleicht einen Tag für. Ne? Und das war früher immer so eher eine Aufgabe von einer Woche.
Aber wie ist es denn früher aufgenommen, auch auf Band?
Nein. Ich habe einen Rechner, den benutze ich nur als digitale Tonbandmaschine. Ne? Da läuft dann halt Cubase drauf, mit dem ich das aufnehme. Ne? Und ja. Die Maschinensoftware, das ist letztendlich ein extrem leistungsfähiger Software-Synthesizer. Ne? Das sind da zu dem Softwarepaket gehören so Sachen wie Reaktor und Kontakt. Das sind, ich sag mal so, Industriestandards. Ne? Also wenn man da einfach mal bloß schon die Presets von den einzelnen Klängen sich anhört, da kann man Tage mit verbringen, wenn man möchte. Oder man kann, wenn man dann halt selber anfängt, Sounddesign zu machen, also es ist halt einfach unmäßig. Also es ist, dass man da unglaublich.
Heißt, früher hast du halt eingespielt mit dem echten Keyboard und so weiter und so. Das hat dann länger gedauert, als wenn du es am PC direkt
selber. Ja, ich meine, es geht ja auch darum, das ist jetzt, das speichert man halt alles als MIDI-Datei, ne? Das kann ich dann, früher ist dann halt so, dann hat man irgendeine Sequenz zehnmal gespielt, ne, und den besten Take genommen. Und so ist es so, ich spiele das hier und dann kann ich ins Detail da reingehen, das editieren oder noch so sagen, ich hätte aber hier gerne noch einen Triller drin oder so und dann zack, 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 fertig.
Aber du, apropos zack, 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 fertig, du bist also wirklich ein Spieleveteran im Ruhestand. Also dich reizt da jetzt irgendwie nichts mehr, als auch wenn jetzt der Mick ankäme und sagen will, guck mal, hier ist eine schöne Panzersimulation wie in alten Zeiten.
Ich hab's probiert, ernsthaft.
Bei einer Panzersimulation würde ich vielleicht schwach werden.
Aber es gibt ja auch kein, aber so wie heißt das, dieses
Tech-Ding? Ja, ich weiß schon. Ja, das sind so Sachen, so ich meine, allein schon durch die viele Facebook-Werbung. Ich habe mir World of Warships, habe ich mir tatsächlich mal überlegt, ob ich mich das mal ansehen möchte. Und dann, naja, und dann habe ich dann, gibt es natürlich auf YouTube dann eine Million von Let's Plays zu, von denen ich mir dann mal welche angesehen habe. Ich meine, ja, es ist halt so, ich habe halt nicht mehr wirklich so Lust und Zeit, mich dann da stundenlang in irgendwas reinzufriemeln. Ne? Es ist so, damit man das ja halbwegs so kann, ich meine, es ist ja ein Multiplayer-Spiel, dass man nicht völlig gegen alle anderen ablust, gegen irgendwelche 13-Jährigen, die dann da ankommen. Ne, ich meine, wir kennen es ja noch früher aus Quake-Clan-Tagen. Da muss man dann schon sich damit beschäftigen. Ne? Und ich sag mal so, ich spiele schon mal auf meinem Kindle Angry Birds oder sowas. Ich meine, so Sachen, wo man halt mal so 5 oder 10 Minuten mal was anders macht und es dann auch wieder gut ist. Also es ist tatsächlich so, also so Casual Gaming, da das vielleicht noch eher.
Tu mal dieses Clash Royale ausprobieren, wirklich gut auf iPhone oder iPad.
Ja,
man weiß, was hier ausfüllt. Mick und Roland, habt ihr noch was?
Ich hab schnell. Naja, schauen wir mal. Wo wir doch gerade bei Free-to-Pay und Play waren, Knights of Pen and Paper 2. Wer den ersten Teil noch kennt, für iPad, ich glaube, gibt's aber auch garantiert für den Androiden, ist eigentlich ein ganz klassisches Japaner-Rollenspiel, so in diesem Stil, so laufen die ganzen Kämpfe ab, nur man sieht nicht seine Gruppe, wie sie da richtig steht und kämpft, sondern man sieht seine Gruppe, wie sie am Tisch sitzt und gegenüber sitzt der Spielleiter und der erzählt einem halt immer, jetzt kommt dies und jenes und dann sieht man's auch und dann muss man halt kämpfen und dann levelt man sich hoch und das ist vor allen Dingen sehr witzig gemacht, wo dann plötzlich sagt, im Dungeon ist es düster und schwarz und dann antwortet einer aus der Gruppe, das liegt doch nur dran, dass du die Karte jetzt nicht zeichnen konntest, oder? Und so ein Kram ist da drin. Also das ist wirklich nettes. Das kann man auch, wie gesagt, ganz kurz spielen oder länger spielen, das speichert praktisch immer sofort. Klassische Japano-Rollenspiel-Kampftaktiken, aber wie gesagt, halt mit diesem schönen Bonus, dass man wirklich den Eindruck hat, man sitzt mit Freunden am Tisch und hat auch noch so einen fiesen Spielleiter. Gibt es, wie gesagt, kostet, glaube ich, 3 Euro oder so oder 5. Und man kann im Spiel was kaufen, muss es aber wirklich nicht. Also das kann man wirklich ganz normal spielen.
Heißt 3 Euro zahlen und ich 3 Euro zahlen und ich kann dann wirklich auch ohne Einschränkungen und ohne Timer das Ding spielen, solange ich will.
Also ich spiele das Ding Ewigkeiten schon und habe da wirklich noch nie. Ich musste sogar suchen, wo kauft man da eigentlich den Shop. Der wird einem auch nicht so aufdrücken, so unter die Nase gehoben oder so. Also das ist wirklich sehr angenehm und wie gesagt, das ist ein nettes Spiel, vor allen Dingen sehr witzig, manchmal richtig bissig da drin, da fängst du wirklich an zu lachen oder so, immer mal wieder. Und wie gesagt, man kann es halt tatsächlich eben so zwischendurch spielen und das ist nett gemacht, auch so typisch gemalt wie diese alten Japaner-Rollenspiele und ist wirklich ein schönes Spiel. Als nächstes ein älteres, deutlich älteres, was ich wieder angefangen habe, da es ja nichts Neues gibt, Spellforce. das alte Spellforce, weil es einfach so bocke schwer ist. Und das ist es nach wie vor. Das gibt's halt bei GOG. Es läuft halt völlig problemlos und so. Ich habe da wirklich gespielt nach dem 5. Level. Also da wird's heftig. Also wenn man so richtig so sagt, ein Abend mir ist so scheiß langweilig, ich will jetzt mindestens 5 Stunden am Stück da drin spielen. Und da spielt man sich ja halt so richtig rein. Da wird immer angegriffen. Die haben ja diesen typischen blöden Spiele Dings, dass erst 2 Gegner kommen, wenn man die besiegt, oder Dings, dann kommen 4, dann kommen 8. Und wenn man die nicht rechtzeitig besiegt, dann sind da so viele, dann schafft man es nie. Als nächstes, weil ich es für Retro-Gamer gemacht hatte, Europa Universalis, das allererste, und zwar deshalb, weil es noch einfach ist, wenn sich ins aktuelle Europa Universalis setzt. Ich liebe das. Aber da muss man sich schon ein paar Jahre drin einarbeiten. Das ist wirklich so. Wirklich, das ist kein Scherz, das sind Jahre. Aber das alte Europa Universal ist das allererste. Das kann man richtig so flott, na, nebenbei spielt man es nicht, aber schon flott spielen. Man kapiert recht leicht, man kriegt auch recht schnell erklärt, wie das eigentlich funktioniert. Also, wenn man so alle, die das aktuelle Spiel wollen, sollten das mal gespielt haben, dann sparen sie sich hinter sehr, sehr, sehr viel Einarbeitungszeit. Und dann halt noch, den spiele ich gerade auch was Älteres, den European Truck Simulator 2. Und zwar in Vorbereitung auf den American Truck Simulator, der, ich glaube, nächste oder übernächste Woche. Und da haben sie was
richtig Tolles vor. Stück.
Die machen das nach... Nee, ja, schlimmer. Genau. Die machen es je nach Bundesstaat. Der erste ist halt nur Kalifornien. Ist nur Kalifornien drin. Aber das total detailliert. Und sie behaupten, sie haben inzwischen auch Fußgänger und sowas. Da bin ich echt gespannt.
Auf dem Highway drauf. Oder auf dem Freeway?
Ja. Fußgänger kann man viel Spaß haben.
Also wie gesagt, wenn du durch Los Angeles fährst oder so, dann sind angeblich, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe nur die Links gelesen, und gesagt, ich mag den Truck Simulator, da kann man so schön gemütlich rumfahren, wenn man sich bei Spellforce mal gerade wieder verausgabt hatte. So, das war's dann aber auch schon.
Wow, Truck Simulator. Also ich habe 2, 3 Sachen gespielt diesen Monat, war halt eben auch mit CES beschäftigt. Kleiner Hinweis, unser neuer Patreon-Podcast ist seit einer guten Woche live, Patreon-Podcast Nummer 10. Wirklich gut finde ich den diesmal, nicht nur, weil Heinrich, Jörg und ich da mitgemacht haben, sondern wir sprechen über ganz, ganz spannende und wirklich gute Themen. Ich habe gespielt, einmal auch für Retro-Gamer, das uralte Ghostbusters für ein C64, per Emulator zwar, aber ich habe noch damals, bevor ich den 64er auf den Speicher gepackt habe, mir alle Disketten per damals Parallelkabel oder war das ein serielles Kabel auf meinem PC übertragen. Also jetzt kann ich alle schon wieder spielen wie damals. Gut gealtert, also trotz der ganzen, 20 Jahre oder sowas halt, immer noch ein wirklich, nee Quatsch, 30 Jahre, 32 Jahre.
He's immer noch wirklich
sehr gut. Richtig, who slimed me? Ghostbusters. Ganz, ganz witzig. Dann Indiana Jones 4, wie wir ihn damals ja, genannt haben, weil wir dachten, Mensch, so gut wie das Spiel ist, Adventure ist, müsste man einen Kinofilm draus machen, was hier dann leider nicht passiert ist. Auch für Retro-Gamer und aktuelle Spiele. Da wollte ich eigentlich mit dem Jörg sprechen, aber der muss leider heute Abend ja eben Retro-Gamer fertig machen. Das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Star Wars Battlefront. Und da muss ich wirklich sagen, da bin ich nicht begeistert. Und da werden Jörg und ich sicherlich beim nächsten Mal noch ein paar Takte zu sagen. Ich habe ja auch noch mal Zeit, das nochmal zu spielen, 4 Wochen. Und ich mache es auch noch mal, aber habe dann oftmals frustriert gesagt, nee, wisst ihr was, ich spiele dann doch wieder lieber Destiny. Habe das dann noch mal ein paar Stunden danach mir gegeben. Also Destiny, Daumen rauf. Star Wars Battlefront, Daumen in der Mitte gerade so halt. Und ausführlicher, vielleicht sogar noch Daumen nach unten oder so. Gucken wir mal in 4 Wochen. Genau, das war's von meiner Seite.
Dann würden wir uns doch auch dem Ende der Sendung nähern. War jetzt auch relativ episch. Das verdanken wir natürlich den wunderbaren, exorbitant gefährlichen Schnelle Brothers. Also ganz lieben Dank vor allen Dingen natürlich, also nicht an Mick, der ist ja, hängt ja ständig hier rum. Aber
muss ja gern geschehen.
Unser lieben Gast Martin. Der trotz der Anwesenheit seines lästigen Bruders vorbeigeschaut hat, um ein paar Schwänke zu erzählen aus der alten Zeit.
Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich ihn nachgemacht habe. Der war gar nicht da, der ist schon lange tot.
Und dann auch nochmal hier der unauffällige Hinweis. Spieleveteranen, es gibt eine Patreon-Kampagne. Wer hätte das gedacht? Patreon.com/Spieleveteranen. Wer an die Bonus-Podcasts rankommen will, der kann das da tun. Ansonsten freuen wir uns schon auf das Streitgespräch zwischen Roland und Jörg nächsten Monat und viele andere Sachen Bis zum nächsten Spiele-Veteranen-Podcast. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Jetzt dürft ihr endlich mal ins Bett gehen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Das war der 76. Podcast der Spieleveteranen. Deren Online-Heimat findet man unter spieleveteranen.de. Wir bedanken uns wie immer ganz herzlich bei unseren Patreon-Unterstützern, zum Beispiel Jens Gonska, Jens Grete, Andreas Butter, Christian Kohlheim, Ramon Schmidt, Mario Müller, Markus Werner, Stefan Kasper, Sven Ramisch, Holger Bergmann oder Xena Xerxes. Was hat man davon, wenn man bei den Spieleveteranen ein bisschen was spendet? Das könnt ihr genau nachlesen unter patreon.com/spieleveteranen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.
Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Heinrich Lenhardt sagen hören wollen.
Und im Kreis Waldham kommt es zu Behinderungen wegen zweier komponenter Herren mittleren Alters, die wüst schimpfen, eine Kreuzung blockieren?
5 Sterne für Armored Fist.
5 Sterne,
mein Freund.
Ja, für den Flight Simulator 5.
Nein, sicher nicht. Das 3, ist ein Panzer, 5. Michael. Ein Panzer, verstehst du? Der Panzer macht die Autos.
3, 22.000 Flughäfen.
Ja, richtig. Weißt du, was der Panzer aus diesen 23.000 Flughäfen macht? Kleinvoll.
Gleam of hope is your eagerness. You just try to follow your bliss. Silent, wakeful, weakly. Please.